Niedergeschlagenheit, depressive Gedanken kann auch ganz, ganz viele Ursachen haben, aber unter anderem auch durch einen Testosteronmangel bedingt sein. Wenn wir wenig Testosteron haben, neigt der Körper eher zum Aufbau von Fett. Mhm. Wenn wir mehr Testosteron haben, mehr zum Aufbau von Muskelmasse. Mhm. Gehen ins Gym, schleppen sich dahin, weil sie gar keine Motivation haben, trainieren aber, die Muskulatur wächst nicht.
Das ist ja doch erstmal schambesetzt, ne? Symptome, die Thoran erzählt hat. Und jeder ist so offen damit, ne? Als Mann stellt man sich vielleicht erstmal in Frage. Und das ist natürlich total wertvoll. Gehe ich total mit dir, dass es nicht nur darum geht, Werte zu erheben, sondern die auch dann einzuordnen und wirklich dann auch zu sagen, so, das mache ich alles schon, vielleicht auch in Eigenregie.
Wenn man den Lebensstil wieder anpasst, wenn wir diese Umstände, das Körpergewicht beispielsweise wieder optimieren, die Körperkomposition optimieren, häufig auch der Testosteronwert sich wieder signifikant verbessert. Gerade in dieser TikTok-Social-Media-Bubble, wo das sehr stark propagiert wird, würde ich anfechten, dass die allermeisten, die das propagieren, eine echte Ersatztherapie machen sollen. Die meisten machen da Testosteronmissbrauch, um das so zu benennen. Und da ist häufig nicht genug Klarheit und Offenheit, was das tatsächlich bedeuten kann, wenn man als junger Mann für viele, viele Jahre Testosteron nimmt, nicht ärztlich begleitet.
Das ist ja, glaube ich, auch eine gute Überleitung zu dann auch den Werten, die wir dann gemessen haben. Wir haben diese 6 Werte halt gemessen. Ne? Was sagen meine Werte?
Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd, der Health, Tech und Longevity Podcast, powered by Longevity Germany, der größten Real-Life-Community für Longevity-Interessierte im deutschsprachigen Raum. Mit monatlichen Events in mehr als 10 Städten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd.
Und heute haben wir einen Gast bei uns, und zwar einen anderen Arzt. Herzlich willkommen, Jonathan Apasu.
Hi, freue mich hier zu sein.
Jonathan, ich kenne uns jetzt, wir haben es eben nochmal beim Frühstück reflektiert, ziemlich genau ein Jahr. Dann haben wir uns einmal getroffen, live sozusagen, auf wie passend zum Thema Longevity, auf dem Kongress von der German Society of Anti-Aging Medicine. Also das, was quasi früher auch so ein bisschen Longevity bedeutet hat, hast du schon zu deinem heutigen Thema auch vorgetragen. Und wir haben uns auch ein bisschen ausgetauscht. Wir haben auch beide die nicht so typischen ärztlichen Werdegänge. Hm? Du hast da probiert, ich glaube, ein paar Jahre vor mir, 2019, wenn ich mich richtig erinnere. Und warst dann erstmal in der Klinik, ganz brav, wie wir es erstmal so machen, ne? Innere Medizin.
Ja, ganz kurz, fairerweise in der Gastroenterologie.
Ach, schön.
Oh, wie mein Vater.
Ja, siehst du, schließt sich wieder der Kreis. Ist aber, finde ich, trotzdem wichtig, ne, dass du einfach die Welt nochmal auch in der ärztlichen Rolle kennengelernt hast. Ich finde, da zählt auch jeder Monat, weil es einfach für mich auch, also wenn ich mich erinnere, so vom PJ und Studium rein ins ärztliche Dasein, diese Verantwortung zu haben und wirklich da mit den Patientinnen zu arbeiten, das ist super relevant. Und dann hatte ich irgendwie die Wirtschaft da rausgekriegt, ne? Du warst in der Beratung danach.
Richtig, ich habe dann Unternehmensberatung gemacht, 2 Jahre, hauptsächlich fairerweise Themen im Bereich Digital Health, ah, ja. Biotechnologie, Pharma, und war natürlich auch eine ganz spannende Phase.
Ja, mega.
Ja, aber der war nicht bei irgendeiner Beratung, ne? Bei ja. McKinsey, das will ich nochmal an der unterstreichen, ne? Dunkle Macht.
Wie haben die dich bekommen? Haben die dich abgeworben?
Ich hatte tatsächlich während des Studiums ein Praktikum gemacht, in dem Semester vor dem zweiten Staatsexamen. Ja. Da war ich davor in den USA für meine Doktorarbeit an der Yale University.
Hammer.
Und da haben die großen Beratungsfirmen regelmäßig so Recruiting-Veranstaltungen gemacht. Und dann bin ich mal aus Interesse zu einer gegangen und fand das dann extrem spannend, was man auch als Arzt für andere Themen machen kann. Hat mich dann für ein Praktikum beworben und dann eben nach dem Praktikum auch ein Jobangebot bekommen und dachte mir, okay, das kann mal eine spannende Zeit sein und ja, kein Fehler, das mal auszuprobieren.
Ja, ich glaube, niemand hat bereut, in der Beratung gewesen zu sein, was man da lernt, schöne Decks zu bauen, analytisch zu denken, Strategien und so weiter. Ne? Ist total hilfreich, auch wenn man jetzt Unternehmer ist. Das bist du nämlich jetzt, hast viel im Digital Health-Bereich gesehen und dann so Ideen gehabt, was man selber machen könnte. Und durch eine wirklich sehr persönliche Story von jemandem, den du kennst, bist du überhaupt auf unser heutiges Thema gekommen. Was das ist, wird Thoran gleich nochmal ausführlich verraten. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ganz cool, dass du so wirklich diesen Weg genommen hast von, ich habe klinisch gearbeitet, ich habe irgendwie unternehmerisch, wirtschaftlich gearbeitet und das dann irgendwie zu verbinden in der eigenen Company zu einem Thema, das dir, so kennt man dich, total am Herzen liegt.
Total. Und das, was ich in der Unternehmensberatung gelernt habe, das, was ich in der Klinik gelernt habe, ist natürlich was, wo ich jetzt auch einbringen kann als Gründer. Aber ich würde sogar sagen, dass mich vor allem die Erfahrungen, die ich gemacht habe, in der Klinik, in sowohl Deutschland als auch anderswo auf der Welt, als auch dann später in der Beratung, dass mich das überhaupt erst motiviert hatte zu sagen, hey, ich möchte was Eigenes gründen, wo ja vielleicht auch näher am Zahn der Zeit ist und auch ja so Patientenversorgung irgendwie anders denkt und anders ermöglicht.
Ich fühle das total, weil ich habe ja auch ein bisschen die verschiedenen Stationen gemacht und das jetzt so zu verbinden und immer wieder zu wissen, okay, wo kommt mein Antrieb her, ist, glaube ich, total wichtig. Ne? Wir sind ja heute hier in einem super coolen Space im Bold Campus und du hast hier heute Morgen schon Coworking gemacht. Ne? Du hattest heute schon irgendwie 2 Termine, wir hatten einen Frühstückstermin und es ist noch nicht mal 11 Uhr. Also das ist vielleicht auch die unternehmerische Realität, aber irgendwie auch ja was du sehr lebst.
Ja, absolut. Und klar, diesen Podcast, den mache ich sehr gerne. Ja. Echt mega cooles Format und auch immer total wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Ich nehme es jetzt noch nicht vorne weg.
Ja, aber du hast ja schon im Titel gelesen.
Ja,
die Arbeit ruht ja nicht. Ja. Und genau, deswegen habe ich hier auch die Gegebenheiten genutzt. Einmal hier in dem Fitnessstudio heute Morgen auch mal was für mich selber zu tun, aber ja, dann natürlich auch die Company voranzutreiben,
ja, klar,
und was zu arbeiten. Das geht leider auch nicht ohne.
Ja, ja, und es ist auch Reality-Check. Ne? Es sieht immer so nice aus. Und ich meine, wir sitzen jetzt hier im Gym. Wir erklären auch gleich nochmal, wo wir genau sind und warum eigentlich im Gym. Das war irgendwie wieder mal so eine spontane Idee von uns gestern Abend. Aber Thoran, ja, jetzt erklär mal, warum haben wir jetzt Jonathan eingeladen?
Ja, wir haben Jonathan eingeladen aus mehreren Aspekten. Aspekt Nummer 1 ist, ich habe ein Thema natürlich schon länger auf dem Radar, was ihr mir als Community ständig schickt. Ihr schickt mir nicht ständig Reels von anderen Podcasts, ja, die ich mir angucken soll, was ich wertzuschätzen weiß, Klammer auf, aber ein bisschen, ne, auch so, I don't know, Klammer zu. Und die handeln alle über das Thema Testosteron. Ja, ja. Testosteron, Ersatztherapie, ne, was man quasi im Bereich Optimierung und Biohacking quasi als Mann auch machen kann. Und ganz, ganz, ganz oft auch, ja, dass ganz, ganz viele Testosteronmangel haben, aber das gar nicht wissen, mhm, als Männer, vor allem in meinem Age. Und das ist die zweite Facette, warum wir heute hier sitzen. Ich sitze nämlich nicht nur als Podcast-Host hier, sondern auch als Kunde / Patient von deinem Startup, ne? Denn ich habe das natürlich analysieren lassen und wir werden heute live in diesem Podcast die Ergebnisse durchgehen. Wir haben die nämlich noch nicht besprochen, hätte dich ja darum gebeten, ne, dass wir ein bisschen abwarten, um mal zu gucken, wo es noch, also Luft nach oben, links, rechts, ja, gibt. Ich glaube, es ist relativ viel, weil ich glaube, dass ein Thema ist, was super viele Leute entweder beschäftigt oder, was ich fast noch schlimmer finde, die gar nicht auf dem Radar haben, vor allem in meiner Community. Und um da jetzt auch den Bogen zu spannen, ich hatte dann tatsächlich, ne, im Rahmen der Testergebnisse, wir gehen da gleich auch rein, ne, wie wir die erhoben haben, ne, weil es ja sehr einfach war, habe ich dann in meinem Freundeskreis mal so ein bisschen rumgefragt, wer das überhaupt mal schon mal gemacht hat. Und erstaunlicherweise haben es schon ein paar gemacht, nicht alle, mit tatsächlich auch eher ernüchternden Ergebnissen. Mhm. Ne? Also das Thema Mangel ist real. Ja. Ist vertreten. Und ich würde heute gerne diese Chance einfach nutzen, auch mal dieses Thema aufzufächern, ganz naiv zu fragen, ne, was ist das, wo entsteht das, was kann man dafür tun aus einer Longevity-Perspektive, mit eben Lifestyle, Medicine oder ein bisschen mehr fancy Sachen.
Ja, und spannend, ne, weil Testosteron hat ja so ein, ich sag mal, so ein Klischee, dass wir natürlich jetzt, wir haben ja nicht ohne Grund uns jetzt hier das Gym ausgesucht, ne? Ist ja so, steht für Männlichkeit, Stärke, aber hat auch so ein bisschen viele Mythen, die da dran haften. Das wäre mir auch nochmal wichtig, ne, zu gucken, wie können wir das Image da nochmal ein bisschen beschreiben? Was ist eigentlich wichtig zu wissen für Männer jeden Alters, aber auch für Frauen, ne? Das ist mir auch nochmal wichtig, weil wir denken sofort, das männlichste Hormon und überhaupt. Aber wir hatten jetzt gerade eine Folge zum Thema Menopause auch da und Perimenopause extrem relevant, das auch mit einem Blick zu haben. Und ja, vielleicht starten wir auch gleich rein, nochmal diesen Begriff überhaupt zu erklären. Doch vorweg will ich einmal nochmal unsere Community Longevity Germany fragen, was gibt's Neues diese Woche?
Cared by.
Hallo zusammen, hier ist Laura von Longevity Germany. Jonathan war übrigens auch schon Speaker bei 2 unserer Events. Ihr werdet das Gespräch mit ihm lieben. Und jetzt haben wir noch eine besondere Ankündigung. Wir wachsen. Da wir die Community in immer mehr Städten weltweit aufbauen möchten, ändern wir unseren Namen von Longevity Germany zu Longevity Cities. Wenn ihr in den USA oder einer anderen Stadt weltweit lebt und eure eigene lokale Longevity Community unter unserem Dach starten möchtet, meldet euch gerne über unsere Website oder Instagram. Chapter Lead zu sein ist eine wirklich bedeutungsvolle Erfahrung. Ihr fördert einen gesünderen Lebensstil, verbinden Menschen miteinander und macht Longevity-Wissenschaft für alle zugänglich. Und jetzt zurück zu euch, Anne und Toan.
Sprechstunde.
Wir tun jetzt mal so, als würde ich diese Framing-Methode nutzen. Wie würdest du einem 12-Jährigen Testosteron erklären, ja, damit nicht auffällt, dass ich wirklich nicht weiß, wie man es erklärt, okay?
Okay.
Also, wie würde man
einem 12-Jährigen Toan oder einem 12-Jährigen
erklären, was ist Testosteron?
Okay, also Testosteron ist ein Hormon. Ja. Und ein Hormon ist nichts anderes als ein chemischer Botenstoff, der in einem Bereich des Körpers produziert wird und dann über den Blutkreislauf an seinen Wirkungsort gelangt. Der Produktionsort kann die Schilddrüse sein, es kann die Bauchspeicheldrüse sein, es können aber auch zum Beispiel die Hoden sein, wo 95% des Testosterons produziert wird. So, und wenn wir sagen, Testosteron ist ein Hormon, dann können wir das noch ein bisschen mehr spezifizieren, nämlich es ist ein Steroidhormon aus der Gruppe der Androgene. So, das sind zwei Sachen, die wichtig sind. Einmal, dass es ein Steroidhormon ist, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, das basiert auf dem steranen Grundgerüst, weil es aus Cholesterin hergestellt wird. Das heißt, das ist ein fettlösliches Hormon. Wird später nochmal wichtig. Der zweite Begriff, den ich gerade noch genannt hatte, Androgene, ja, das kommt aus dem altgriechischen Andros, das ist der Mann, und Gen hintendran, ist ein schwierigeres griechisches Wort, aber generieren. Das ist also ein Hormon, das den Mann generiert, um das einfach vom Wort her einmal zu beschreiben. Und damit ist Testosteron das wichtigste Hormon, das uns Männern zu dem Mann macht. Anne, du hast es gerade schon erwähnt. Es ist nicht nur für Männer wichtig, es ist auch für Frauen wichtig. Und die Funktion von Testosteron im Körper geht noch über viel weiter das hinaus, als nur die Männlichkeitsmerkmale zu definieren.
Und bei Frauen wird es dann neben Nierenrinden primär
und in den Ovarien.
Weil du sagtest, 95% sonst in den Hoden. Und bei Frauen ist es die Gewichtung auch dann so
genau, also bei Frauen haben signifikant weniger Testosteron als Männer. Die haben so ein Zehntel bis ein Zwanzigstel. Und da kommt es halt eben vor allem aus der Nebenniere und aus den Ovarien. Bei uns Männern wird es auch zu ungefähr 5% aus den Nebennieren produziert. Aber die, der wichtigste Produktionsort sind die Hoden und da kommt auch der absolute Lion's Share vom Testosteron her.
Okay, und das ist quasi etwas, was als Hormon durch den ganzen Körper geht. Ne? Es ist viel in den Hoden halt drin. Ich glaube, daher entstehen auch diese Bilder, die man im Kopf hat. Jemand, der viel Testosteron hat, ist sexuell aktiv, hat da irgendwie auch Kraft. Ist das so der Grund, warum diese Verbindung mal hergestellt wird? Oder hat sich das irgendwie anders entwickelt? Weil das andere Wort, was du jetzt gesagt hast, was auch, deswegen du sagst, das ist so klischeebehaftet, dieses Wort Steroid, also auf Steroiden sein, heißt ja irgendwie auch Kraft. Ne? Also woher, was heißt das alles?
Also zwei große Stigmata, die an Testosteron haften, sind einmal, das ist so dieses Sexualhormon, das es ja tatsächlich ist. Das ist total wichtig für die Libido, das ist total wichtig für die Sexualfunktion. Und darauf wird das häufig so ein bisschen beschränkt. Okay, jemand hier, der Testosteron gestört ist, jemand, der sehr, sehr viel Libido hat, der sehr viel Sexdrive hat. Und das andere Stigma ist, als Steroidhormon, als ganz, ganz wichtiges anaboles Hormon, das den Muskelaufbau auch fördert, ist es auch häufig in Zusammenhang gesehen mit Muskelaufbau und wird da auch natürlich missbraucht in gewissen Sportarten oder auch im Lifestyle-Bereich missbraucht, um eben gerade diesen Effekt sich zu nutzen zu machen. Und deswegen wird man Testosteron manchmal auch nicht ganz gerecht, weil man sagt, okay, das sind die zwei Sachen, wofür Testosteron wichtig sind und für alle anderen Aspekte spielt es nicht so eine wichtige Rolle oder diese anderen Aspekte, die sind bei den wenigsten Menschen irgendwo auf dem Schirm.
Und was sind die anderen Aspekte? Du hast schon gesagt, es fließt durch den Körper und es gibt überall Andockstellen. Was sind die wichtigsten, wirklich auch erwünschten Wirkungen vom Testosteron?
Ja, du hast gerade die Andockstellen genannt. Das ist tatsächlich der Androgenrezeptor, also der Rezeptor für Hormone, die eben Androgene sind. Und diese Rezeptoren, die befinden sich eigentlich auf jeder Zelle des Körpers. Also man kann im Gehirn schauen, da findet man Androgenrezeptoren. Man findet in der Muskulatur die Rezeptoren. Im Knochenmark spielt Testosteron eine wichtige Rolle für die Blutbildung, für die Hautgesundheit, für die Prostatagesundheit. Also in sehr, sehr vielen Bereichen des Körpers, also fast jeden Bereich, gibt es diese Andockstellen und damit auch eine Wirkung des Testosterons.
Und gibt es eine präferierte Reihenfolge? Also, dass wir sagen, wir hätten nicht genug Testosteron für alle Rezeptoren. Was wird zuerst versorgt?
Basierend auf der jetzt Affinität der Rezeptoren, wenn man sagen würde, okay, Testosteron ist nur in einer gewissen Menge vorhanden und würde dann nur an gewissen Bereichen wirken. Ich glaube, das kann man so vereinfacht nicht darstellen. Die unterschiedlichen Gewebe haben unterschiedliche Affinität der Rezeptoren, also sind unterschiedlich sensitiv und auch die Konzentration des Testosterons, die man beispielsweise im Blut messen würde, die korreliert nicht immer zwangsläufig mit der Konzentration des Testosterons dann auch in dem entsprechenden Gewebe. Deswegen wird es dann teilweise auch recht komplex, auch insbesondere bei der Diagnostik von einem Mangel, weil es kann Männer geben, die haben gut ausgebildete Muskulatur, aber sie sind total antriebslos, total ohne Fokus, total niedergeschlagen, weil eben nicht genug Testosteronwirkung im Gehirn beispielsweise ankommt.
Weil das, darauf wollte ich auch hinaus, ne, kann man eine Kaskade sagen, okay, das ist das erste Symptom und so weiter, das klingt ja eher so.
Also zu gewissen Grad kann man das machen, da gibt es auch Studien, die sich das angeschaut haben, die dann beispielsweise sagen, okay, hier ab dem Testosteronwert unterhalb 15 Nanomol pro Liter, da geht es dann los mit Libidoverlust und ab einem Wert von unter 10 Nanomol pro Liter kann es dann eben dazu kommen, dass die Körperkomposition sich verändert, dass man höheres Risiko hat, einen Diabetes zu entwickeln. Also da gibt es schon gewisse Studien, die sich das basierend auf den Testosteronwerten anschauen, aber letztendlich auf einer ganz individuellen Ebene kann man allein an dem Wert selber, sprechen wir gleich auch nochmal dazu, nicht genau sagen, welches Symptom jetzt typisch wäre und was nicht.
Spannend, ne? Ist ein bisschen auch, wie wir es bei der Perimenopause hatten. Am Anfang ist es eher so eine Suchbewegung, irgendwas stimmt nicht. Und auf einmal versteht man, ah, das gehört alles zu diesem Mangel oder zu diesem Hormon, wenn man ein bisschen Diagnostik gemacht hat. Und am Anfang ist es erstmal so ein unspezifisch, ne? Du hast so Themen auch wie Brain Fog oder halt Konzentration erwähnt. Hätte ich jetzt auch erstmal nicht auf den ersten Blick mit Testosteron zusammengebracht.
Und fairerweise nicht jeder Mann beispielsweise, der Brain Fog hat, der Konzentrationsprobleme hat, hat auch zwingend einen Testosteronmangel, der das jetzt erklären würde. Ja. Aber man sollte auf jeden Fall mal dran denken und schauen, wie es denn um die Hormonwerte steht.
Also Libido hast du gesagt, Kraft, Brainfog, was sind noch so Warnzeichen, wo man mal gucken könnte?
Also das, ich teile das immer gerne ein in drei Kategorien. Ja. Einmal das ganze mentale, psychische, da hast du das Thema Brainfog, Antriebslosigkeit. Das sind Männer, die kommen nach Hause, sitzen auf der Couch, können sich nicht motivieren, noch irgendwie rauszugehen, was mit der Freundin zu machen, mit der Partnerin, mit dem Partner zu machen, mit den Kindern zu spielen. Also so eine ganz, ganz starke Antriebslosigkeit, ständige Müdigkeit. Ja, die haben zum Teil 7, 8, 9 Stunden geschlafen, wachen aber morgens auf, sind total platt, brauchen 3 Espressi vor dem Mittagessen schon und nachmittags sind komplett für nichts zu gebrauchen. Das sind sehr häufige Themen bis hin zu depressiver Symptomatik. Ja, Niedergeschlagenheit, depressive Gedanken kann auch ganz, ganz viele Ursachen haben, aber unter anderem auch durch einen Testosteronmangel bedingt sein. Das ist das Ganze im mentalen Bereich. Ja. Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter gehören auch alles dazu. Dann haben wir das ganze Thema körperlich, somatometabolisch. Mhm. Ja, also Testosteron hat eine ganz, ganz wichtige Wirkung auf die Körperkomposition. Ja. Und Körperkomposition, also Verhältnis Muskelmasse zu Fettmasse. Wenn wir wenig Testosteron haben, neigt der Körper eher zum Aufbau von Fett. Mhm. Wenn wir mehr Testosteron haben, mehr zum Aufbau von Muskelmasse. Mhm. Also die Männer merken typischerweise, gehen ins Gym, schleppen sich dahin, weil sie gar keine Motivation haben, trainieren aber, die Muskulatur wächst nicht, sondern der Bauch wird immer dicker. Ja, dieses viszerale Bauchfett wird mehr.
Also da oder man hat Motivation, trainiert, aber kriegt trotzdem die Muckis nicht, ne?
Genau, also die Männer sind teilweise ehrgeizig, die zwingen sich trotz fehlender Motivation ins Gym, aber es passiert einfach nichts.
Ja. Guckst du mich so an, Anne?
Ich dachte, du wolltest.
Guckst du mich so an, Anne?
Also, du hast ja geredet, deswegen. Ich dachte, vielleicht hast du das schon mal gehört.
Ja, gehen wir gleich. Also, ja, ne? Aber okay.
Ich höre dich, sozusagen.
Du hast mich angeguckt.
Und diese körperlichen Einflüsse von Testosteron oder auch von eines Testosteronmangels ist auch ganz, ganz wichtig für diese Longevity-interessierten Menschen. Ja, weil es gibt auch sehr eindeutige Studien, die darauf hindeuten, dass eben Testosteronmangel gewisse Komorbiditäten begünstigt. Ja, das Auftreten von Diabetes, Auftreten von chronisch entzündlichen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gab sogar eine sehr spannende Studie vor 2 Jahren aus Australien. Über 20.000 Männer wurden angeschaut und da wurde festgestellt, dass Männer mit einem Testosteronmangel tatsächlich früher sterben als Männer mit normalen Testosteronwerten. Mhm. Also diese ganzen körperlichen Einflüsse eines Testosteronmangels sind auch sehr relevant.
Mega.
Thema Osteoporose, Testosteron wird umgewandelt zu Östrogen. Mhm. Männer mit einem Testosteronmangel können auch einen Östrogenmangel haben und demnach eine Osteoporose entwickeln.
Das finde ich auch nochmal wichtig, in dieser Zusammenhang, dass diese Hormone auch verwandt sind, ne? Dass da Enzyme Zwischenschritte machen, ne? Dass Testosteron und Östrogen irgendwie zusammengehören. Super, super wichtig.
Ja, und das macht diese ganze Diagnostik und dann auch letztendlich Entscheidung, was machen wir? Machen wir eine Therapie? Wie gehen wir vor? Macht das auch recht komplex, weil es hilft halt nicht, nur den Gesamttestosteronwert anzuschauen und zu sagen, okay, das sieht gut aus oder das sieht schlecht aus, wir müssen jetzt XY machen, sondern man muss die richtigen Werte anschauen, um dann am Ende auch die richtige Entscheidung treffen zu können. Gut, mentaler Einfluss eines Testosteronmangels, körperlicher Einfluss und dann zuletzt auch noch das sexuelle, Sexualhormon, ganz wichtig für Libido. Und so eins dieser Leitsymptome ist tatsächlich auch so ein Libidoverlust. Ja, also man hat keine Lust mehr auf sexuelle Aktivitäten, Ausbleiben der Morgenerektion. Die Männer liegen abends im Bett mit ihrer Partnerin, Partner und haben überhaupt kein Interesse an sexuellen Aktivitäten oder auch sogar Erektionsschwierigkeiten können auch mit einem Testosteronmangel einhergehen. Und das bedingt natürlich auch einen recht hohen Leidensdruck.
Ist das eher so ein schleichender Prozess oder kommt das oft recht plötzlich?
Es kommt drauf an, aber wenn man sich auch anschaut, wie die Testosteronwerte sich verändern, insbesondere beim Älterwerden, da ist dieser Abfall ungefähr so 1% pro Lebensjahr im Schnitt.
Ab 30 oder?
Ungefähr ab 30 fallen die Werte ungefähr 1% pro Jahr.
Man fängt bei 100 an oder?
Bei 100% meinst du?
Fängt man bei 100% an, ist dann 99, 97 und dann, also oder ist es, ja.
Es ist nicht so, dass du mit 100% des Testosteronwerts als Mann geboren wirst und der konstant bleibt und dann ab 30 runterfällt, sondern es gibt gewisse Lebensphasen, wo der Testosteronwert anfängt zu pieken, zum Beispiel auch in der Pubertät, wenn so diese Ausbildung der männlichen Merkmale dann auch bei den Jungen beginnt. Da hat man auch getrieben durch einen Testosteron-Peak. Man hat intrauterin, gibt es auch schon gewisse Peaks von Testosteron. Aber im Erwachsenenleben ist so ungefähr um das 25., 30. Lebensjahr der Testosteron-Peak. Und danach kommt eben dieser schleichende Abfall von ungefähr 1% pro Jahr, weswegen es auch häufig nicht so ist, ich habe mich jetzt mit 35 so gefühlt und mit 37 massiv schlechter, sondern das ist sehr graduell und damit auch wird es von Jahr zu Jahr ein bisschen schlechter, sodass die Männer, wenn die dann irgendwann mal einen Test machen und dann gegebenenfalls das optimieren, dass sie damit 50 sagen, ich wusste gar nicht, dass es mir irgendwie davor so schlecht ging, weil man dann erst wieder diesen Kontrast hat von, okay, ich habe einen niedrigen Wert, der sich graduell immer erniedrigt hat, zu ich habe jetzt auf einmal wieder einen guten, soliden Wert im physiologischen Bereich.
Das finde ich ja einen total wichtigen Unterschied zu dem Thema wieder Perimenopause einfach, wo dieser erratische, auch drastische Fluktuationen von Östrogen, Progesteron da sind, ist es ja viel schleichender und viel subtiler, was bei den Männern passiert.
Ja, absolut. Ja. Viel, viel schleichender. Und ein großer Unterschied, den ich auch nochmal unterstreichen möchte, ist diese hormonelle Änderung, die bei Frauen ja irgendwo eine zwangsläufige Folge des Älterwerdens ist, das ist bei Männern tatsächlich nicht so. Sondern diese fallenden Testosteronwerte beim Älterwerden sind eher eine Folge eines sich ändernden Lebensstils und einer sich verändernden Körperkomposition und dem Dazukommen von verschiedenen Erkrankungen, die letztendlich dazu führt, dass im Schnitt der Gesellschaft die Testosteronwerte fallen, weil die meisten Männer eben große Schwierigkeiten haben durch Karriere, durch Familie, durch sonstige Lebensumstände einen guten Lebensstil aufrechtzuerhalten, Komorbiditäten entwickeln und das dann wiederum den niedrigeren Testosteronwert bedingt. Und es gibt Studien, die schauen sich gesunde Männer, 60, 65-Jährige an. Fairerweise, die müssen lange suchen, um da eine groß genug Population zu finden. Klar. Aber diese Männer können Testosteronwerte haben wie 30-Jährige. Ja. Deswegen ist so diese Konsequenz, okay, ich bin 65, ich muss auf jeden Fall Testosteron nehmen. Das ist nicht eine richtige Konsequenz, sondern man sollte natürlich drauf schauen, wo man steht mit 65. Ja. Aber nur weil man ein gewisses Alter erreicht hat, heißt es nicht, dass man definitiv Testosteron nehmen sollte.
Und das, bevor wir jetzt wirklich mal in die Werte gehen, was man messen sollte und wie die aussehen, finde ich nochmal ganz wichtig, dass das der Hauptteil ist, diese funktionellen Folgen. Ne? Vielleicht kannst du den Begriff auch nochmal einordnen. Ja. Du hast schon was erzählt, ne? Kontext Hoden und auch sonstige Steuerung im Körper. Und der Hauptteil kommt aber durch den Lebensstil.
Absolut, genau. Die Frage ist, warum haben Männer überhaupt niedrigere Testosteronwerte? Das kann grundsätzlich an drei Ursachen liegen. Ja, die erste Ursache, das ist eine organische Ursache. Das ist, die Testosteron wird zum Großteil in den Hoden produziert. Wenn wir einen Hodenschaden vorliegen haben, das kann sein, man hatte einen Hodenkrebs, man hatte einen schweren Verkehrsunfall, anderweitiges Trauma, das eben die Hoden zerstört hat, oder auch genetisch bedingt, Klinefelter-Syndrom beispielsweise, dass man eben die Testosteronproduktion in dem Hoden nicht ausreichend hoch ist, dann haben wir eine organische Ursache und damit auch einen Grund, der nicht reversibel ist. Ja? Das ist der erste Punkt, weswegen wir zu niedrige Testosteronwerte haben können. Der zweite ist auch ein organischer Grund, das liegt aber dann nicht in den Hoden selber, sondern im Gehirn. Da gibt es zwei Regionen, es gibt viele Regionen im Gehirn, aber zwei, die insbesondere wichtig sind für die Testosteronproduktion. Das ist einmal der Hypothalamus, der sendet Signale an die Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse, die dann wiederum Signale in Richtung der Hoden sendet, um dort die Testosteronproduktion zu stimulieren. Und auch in diesen Hirnregionen können wir Probleme vorliegen haben, beispielsweise ein Adenom an der Hypophyse, also ein gutartiger Tumor, der dann wiederum verhindert, dass die Stimulation der Hoden stark genug sind oder ist und entsprechend dann über den Weg die Testosteronproduktion reduziert. Also das ist auch ein organischer Grund. Der erste und der zweite Grund, also die beiden organischen Gründe, machen ungefähr 3-5% aller Männer mit Testosteronmangel aus. Die anderen,
hört sich nach mehr an.
Ja, ich glaube, das ist super wichtig, ne, weil man denkt, so, da muss was kaputt sein, da muss ein Schaden da sein. Ne? Und dieser dritte Punkt, der ist ja der, mit dem wir auch, warum sitzen wir im Longevity-Podcast, warum reden wir über Lebensstil, das, was du schon hast anklingen lassen, das ist ja auch das, wo wir, ich will dir gar nichts vorwegnehmen, aber wo wirklich auch Potenzial ist, was zu verändern.
Also 95% liegt in eurer eigenen Hand.
Nämlich?
Kommt jetzt.
Total, genau. Nämlich der Großteil der Männer mit einem Testosteronmangel hat einen sogenannten funktionellen Testosteronmangel, funktionellen Hypogonadismus. Das heißt, wir haben, die Organe sind intakt, Hoden, Hypophyse, Hypothalamus, alles intakt. Aber aufgrund des Lebensstils, aufgrund von Begleiterkrankungen, aufgrund von Übergewicht und vielen anderen Faktoren ist die Testosteronproduktion aber insgesamt zu niedrig. Und wir leiden, und diese Männer können dann eben auch unter einem Mangel leiden. Was irgendwie auch eine gute Nachricht ist, weil wir wissen, dass wenn man den Lebensstil wieder anpasst, wenn wir diese Umstände, das Körpergewicht beispielsweise wieder optimieren, die Körperkomposition optimieren, häufig auch der Testosteronwert sich wieder signifikant verbessert.
Ja, das sind erstmal super gute Nachrichten. Voll. Auch wenn du sagst, dass mit 60, 65 Leute wieder den Testosteronwert eines 30-Jährigen haben können, ne, dann ist das ja genau das, wonach wir gerade suchen im Podcast, nämlich die Selbstwirksamkeit. Und 95% sind offensichtlich Lebensstil korrelierend. Und genau das ist ja etwas, wo man dran arbeiten kann.
Ja. Was ich aber auch immer gerne dazu sage, ist auch, wenn jetzt beispielsweise ein 60-Jähriger kommt, der aufgrund eines schlechten Lebensstils einen Testosteronmangel hat, dann in vielen Fällen fällt es diesen Männern sehr, sehr schwierig, diesen Lebensstil von einem Tag auf den nächsten zu verändern. Man kann diesem Mann sagen, hören Sie mal, gehen Sie jetzt mal ins Fitnessstudio, trainieren Sie mal, verlieren Sie mal 25, 20 Kilo Körpergewicht, schlafen Sie mal 8 Stunden und reduzieren Sie Ihren Stress. Dann geht der Mann nach Hause und lebt sein Leben genau gleich weiter und kommt 2 Jahre später mit den gleichen Problemen wieder. Und da gehört so eine gut differenzierte Perspektive dazu, zu verstehen, welchen Mann unterstützt man jetzt mit einer Ersatztherapie, um eben auch diese Lebensstilmaßnahmen überhaupt zu ermöglichen. Ja, der Mann mit dem optimierten Testosteronwert, der ist dann motiviert, ins Gym zu gehen. Der hat diesen anabolen Reiz auf die Muskulatur. Der hat den Reiz auf das Fettgewebe, dass das ein bisschen schneller auch verbrannt wird. Der schläft wieder besser, der ist motivierter. Und dem kann man dann sozusagen eine sehr, sehr große Hilfestellung bieten, diese Lebensstilanpassung überhaupt erst umzusetzen. Muss man natürlich schauen, gibt es irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen, das zu machen. Aber wenn da nichts dagegen spricht, zumindest so ist meine Sicht auf die Dinge, dass man solchen Männern dann eigentlich auch helfen sollte, den Hormonwert zu optimieren, um dann auch entsprechend diese Lebensstilanpassung hinzubekommen.
Ja. Wo wir gleich dann tatsächlich mal reingehen, so was man da überhaupt messen sollte, um überhaupt auf dieses Bild, auf diese Diagnose zu kommen, das ist, glaube ich, spannend, weil vielleicht kann der eine oder andere da auch mit relaten, weshalb ich mich eigentlich dafür interessiert habe. Ne? Also quasi von den Symptomen, die du genannt hast. Ich würde sagen, so antriebslos bin ich jetzt nicht. So. Also ich glaub, bin eher, wir nehmen gerade Ende Mai auf. Ich habe schon 6 Firmen, dieses Jahr habe ich dir gerade erzählt, gegründet. Ja, also 6 Firmen so. Also ich glaube an...
Da geht es um die Folge der letzten Woche, innere Antreiber.
Aber auch der Folge Multifokus für Leute wie mich, die das hinbekommen. Also Antriebslosigkeit ist, würde ich eher sagen, so nicht. Ne? Motivation ist so da, ne? Ich bin immer noch gesegnet. Außer, dazu machen wir eine andere Folge, wenn ich das falsche Kreatin nehme, witzigerweise, und ich weiß genau, welches Produkt, ich werde es jetzt nicht benennen, wenn ich nicht diese Tabletten nehme, sondern das normale Kreatin, habe ich auch meine Morgenerektion immer noch, ne? Das ist auch wunderbar. Aber was mich auf jeden Fall verwundert, ist, dass ich sehr viel Zeit in Krafttraining investiere. Und ich finde, gemäß an der Zeit, wie ich oft ich ins Fitnessstudio gehe und wie viel Kraft ich auch machen kann, weil ich mache das gleich, ich kann ja 20 bis 30 Klimmzüge, ne? Ich mache 95 Kilo auf der Hantelbank,
ne?
Aber ich sehe irgendwie nicht krass aus.
Also, es geht darum, wie du dich fühlst. Vielleicht so, hat Jonathan die Antwort.
Also das ich will ja nur erklären, ne? Vielleicht ist es auch alles Bullshit, ja? Aber es ist halt so das, wo ich halt so irgendwie, da ist was. Dann weiß ich natürlich, dass mein Schlaf nicht so ganz gut ist. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, das würde mich interessieren. Und dann auf generell habe ich immer gedacht, und dann gehen wir in die Werte rein, aber ich will einmal den Kontext setzen, dass Hormonersatztherapie irgendwas super Kompliziertes ist. Mhm. So, ne? Und dann hatte ich in meinem Freundeskreis alles Top-Manager mal gefragt. Mhm. Ich habe das eigentlich mal jemals messen lassen. Ja, schon mal, mussten wir beim Arzt und so. Ne? Und ich so, was macht ihr denn dagegen? Ja, wir haben so eine Salbe. Mhm. Und ich so, wie? Das gibt man eine Salbe? Mhm. Ja? Also, ja. Ich dachte, das wäre ein Spritzen vorher, ehrlicherweise.
Und so viel zum Thema Mythos, Testosteron und auch schlechtes Image erstmal, ne?
Genau,
so ein
genau.
Bisschen Angst davor fast, was mit Nebenwirkungen, unerwünschten Wirkungen.
Genau, und du hast mir ja auch mal Peaks die Sachen in meinen Körper reingehauen.
Genau, das war ein Blutzuckermessgerät, also ein bisschen andere Art von Spritze.
So, und dann dachte ich so, okay, eine Salbe? Okay, alles klar.
Das kann selbst ich.
Und das war so eine Journey, ich dachte so, okay, ich habe das Gefühl, man sollte es auf jeden Fall einmal testen lassen. Und der Lösungsansatz könnte theoretisch eine Salbe sein, ne? Das ist doch erstmal einfach. Und dadurch habe ich über ein Testkit, und dazu können wir gleich reden, ne, weil ihr bietet ja quasi eine Firma dazu halt an, mich bei euch registriert, um zu machen. Und
heute großes Reveal deiner Werte, ne?
Reveal der Werte. Kamera. Aber vielleicht einmal kurz, ne? Was für eine Firma hast du denn jetzt gerade, ne? Und warum finde ich bei euch in der Firma genau diese Werte? Wie funktioniert das?
Also die Firma, die ich gegründet habe mit meinem Mitgründer Maximilian Schubert, heißt Adon Health. Ja? Adon wie Adonis und ist eine Firma für Männergesundheit. Und wir haben den Anspruch, die Plattform zu sein, die den Männerarzt des 21. Jahrhunderts darstellt. Und begonnen haben wir mit einem Vertical, also mit einem Schmerzpunkt im Bereich der Männergesundheit, nämlich genau dem Thema Testosteronmangel. Und warum wir genau dieses Thema gewählt haben, ist, auch ein bisschen, wie die Firma entstanden ist, dass eben während ich so in diesem Ideation-Prozess war, überlegt hat, okay, was gibt's denn irgendwie für coole Möglichkeiten, habe ich mit einem Freund gesprochen, der eben genau dieses Thema hatte, ständig müde, ständig antriebslos, keine Libido und ist von Arzt, zu Ärztin gegangen und hat einfach keine Hilfe bekommen. Niemand wusste genau, was man mit ihm anfangen soll. Der war tatsächlich Anfang 30, also auch noch gar nicht in diesem typischen Alter. Niemand hat richtig die Blutwerte angeschaut und er hat dann so durch Eigenrecherche sich zusammengesucht, dass er vielleicht an einem Testosteronmangel leiden könnte, ist dann damit irgendwie zu den Ärzten gegangen. Niemand wollte erstmal die Werte testen. Er hat gesagt, hier ein 30-jähriger Mann, jetzt teste ich hier aber gar kein Testosteron und möchte ich überhaupt gar nichts mit zu tun haben, weil auch dieses Stigma Testosteronmissbrauch auch in der Ärztelandschaft sehr, sehr weit verbreitet ist. Mhm. Und er hatte dann aber natürlich über seine Internetrecherchen gesehen, boah, in USA, da gibt's aber viele coole Unternehmen, wo ich mir einfach so einen Test nach Hause bestellen kann, wo ich danach mit dem Arzt spreche und dann gegebenenfalls eine Therapie beginnen könnte. Und das war natürlich dann direkt für mich was, wo ich aufgehorcht habe.
USA, okay,
das funktioniert in den USA, das ist irgendwie was, wo wir hier in Deutschland Menschen haben mit einem großen Leidensdruck. Bin dann auch in Internet, also Foren, Reddit und Facebook-Gruppen gegangen, habe da mit ein paar Herren gesprochen, die alle gesagt haben, so, boah, wann fangt ihr an? Ich möchte jetzt hier sofort bei euch beginnen. Und das war dann natürlich was, wo ich gesagt habe, okay, das klingt spannend. Mein Mitgründer hat sich dann auch das Ganze mal so angeschaut, ob das wirtschaftlich Sinn machen könnte. War dann auch ein Haken dahinter und haben gesagt, okay, das machen wir. So, und was die Firma jetzt aktuell macht, ist eine Plattform, wo Patienten die Patientenreise für das Thema Männerhormongesundheit Ende zu Ende gehen können. Mhm. Das heißt, wir ermöglichen einmal Informationen, Aufklärung zu diesem Thema auf unserer Seite über unsere Kanäle. Dann ermöglichen wir die Labortestung von zu Hause. Das heißt, da bekommt man so ein kleines Testkit diskret nach Hause gesendet, kann dann morgens das Blut abnehmen aus der Fingerbeere, piekst man sich, tut ungefähr so viel weh wie so ein Diabetes-Blutzuckermessding.
Das soll man der Frau machen lassen.
Muss man so ein paar Tropfen Blut ablassen in so einen Microtainer, verpackt das und dann geht's in unser Partnerlabor, wird dort ausgewertet. 2-3 Tage später bekommt man eine Auflistung seiner Laborergebnisse und kann dann entweder das in ChatGPT, Claude oder die KI seiner Wahl reinwerfen und dann sagen, okay, damit bin ich happy. Mhm. Oder man spricht, und das würde ich immer empfehlen, mit einem unserer unabhängigen Kooperationsärzte. Cool. Das ist nämlich ein großer, wichtiger Punkt von uns. Wir haben über die letzten 2,5 Jahre ein Netzwerk aus unabhängigen Ärzten, Ärztinnen aufgebaut, die teilweise eine eigene Niederlassung haben, teilweise noch im Krankenhaus arbeiten, aber 5 bis 10 bis 20 Stunden die Woche telemedizinisch über unsere Plattform mit Patienten sprechen, um dann eben deren Symptome zu besprechen, aber die Laborwerte zu besprechen und vor allem auch die Symptome zu besprechen, weil die häufig viel aussagekräftiger sind als der Laborwert alleine.
Ja, spannend.
Und wenn man das gemacht hat, dann kann man auch grundsätzlich über unsere Plattform, über Partnerapotheken oder die Apotheke der eigenen Wahl, auch bei sich in der Stadt, über das Rezept, das dann im Endeffekt ausgestellt wird, die Medikation beziehen. Das kann ein Gel sein, das kann aber auch eine Injektion sein für Männer, die das bevorzugen und dann sozusagen die Behandlung starten. Und das Ganze wird dann durch uns als Plattform langfristig koordiniert, orchestriert, weil diese Patientenreise, die ist nicht super komplex, aber man muss regelmäßig Labortests machen, man muss regelmäßig mit einem Arzt sprechen.
Was heißt regelmäßig? Wie häufig ungefähr?
Am Anfang höher frequenter als am Ende. Ja. Am Anfang so alle 3 Monate, dann alle 6 Monate und dann im Verlauf kann man das sogar ein bisschen weniger frequent noch machen. Aber da muss man die Patienten dran erinnern, wann kommt der nächste Test, wann braucht man das nächste Arztgespräch und das ist dann unsere Aufgabe, die Patienten dahingehend zu informieren.
Über eine App dann oder wie macht ihr es?
Wir haben unser Patientenportal, das kommt jetzt zeitnah. Cool. Bisher ist das alles E-Mail und Webseiten basiert.
Also super Betreuung eigentlich, wirklich so richtig Client Management. Ja,
die meisten sind sehr zufrieden.
Ja, sehr gut. Waren ja auch wahrscheinlich als Müller.
Genau, und in diesem Test, was ich gemacht habe, ne, genau, dann schickst du Blut ein, dauert sogar nur 2 Tage teilweise, es geht halt richtig schnell. Und dann kriegt man ja dann quasi Ergebnisse, ne, die man sich dann quasi in so einem Portal angucken kann. Und ich glaube, das ist, was jetzt auch super viel interessiert ist, ne, was testet ihr denn da? Ne? Also ich habe ja schon sehr viele Tests in meinem Leben gemacht. Ne? Ich habe sie auch andere Unterlagen ja auch geschickt, um das auch zu vergleichen versus davor. Und ich glaube, einmal, ne, was sind die Sachen, die ihr testet? Ich meine, ne, Testosteron ist ja nicht nur ein Wert, so wie ich es aus dem Dokument herausgelesen habe. Das sind ja unterschiedliche Dimensionen. Und genau, was sagt was?
Ja, also bei diesen Bluttestungen, das ist letztendlich ein Fass ohne Boden. Es gibt sehr, sehr viele Blutwerte, die spannend sind. Und wenn man jetzt unbegrenzt viel Geld hat, dann kann man auch mal ruhig eine ganz, ganz lange Liste von Blutwerten tatsächlich testen. Was bei uns irgendwo die Herausforderung ist, das ist ein Selbstzahlerprodukt. Also man muss das selber bezahlen. Privatversicherte können das häufig, zumindest Arztgespräche und Therapiekosten, bei ihrer PKV einreichen. Aber letztendlich, die meisten müssen es erstmal selber bezahlen. Deswegen muss das irgendwie wirtschaftlich auch irgendwo begrenzt sein, welche Werte wir testen. Wir haben selber 3 verschiedene Tests, um zu starten. Der eine ist quasi so das Minimum, was man definitiv braucht, um einen guten Überblick zu bekommen. Und der größte Test, da sind dann auch andere en vogue Longevity-Parameter, LP-Klein-A, ApoB, Cholesterinwerte, Nierenwerte, Leberwerte, Schilddrüse und so weiter. Da sind ganz, ganz viele weitere Werte drin, die auch irgendwie interessant sind im Kontext Männergesundheit. Und das Ganze kann man auch dann mit den Ärzten besprechen. Aber wenn wir jetzt mal beim Thema Testosteron bleiben und welche Werte da wirklich essentiell sind, dann kommen wir bei, 5 oder 6 Werten raus. Ich zähle jetzt einmal auf, mal gucken, ob ich die richtig gezählt habe.
Die Top 5 Werte zur Männergesundheit.
Zumindest, wenn es um Männerhormongesundheit geht.
Okay, dann nochmal
die Instagram Recording.
Genau, das sind meine Top 5 Themen zur Männerhormongesundheit.
Richtig, also wir wollen über Testosteron sprechen, also wir müssen den Testosteronwert messen. So, und das ist ein Bluttest. Manche wollen im Speichel Testosteron messen. Da kann man den freien Testosteronwert einigermaßen annähern, aber immer Blut, meine Empfehlung. Und der erste Wert, der natürlich eine große Relevanz spielt, ist der Gesamttestosteronwert. Also wie viel Testosteron ist insgesamt im Blut unterwegs? Wichtiger Wert. Ich hatte vorhin versprochen, dass wir nochmal auf das Thema Steroidhormon, Sterangerüst und Fettlöslichkeit des Testosterons zu sprechen kommen. Das wird jetzt wichtig, weil als fettlösliche Substanz löst sich Testosteron ist Testosteron in einem wässrigen Medium wie Blut nicht gut in Lösung zu bringen. Wer schon mal zu Hause gekocht hat und Öl und Wasser irgendwie hat, der sieht, dass das irgendwie nicht sich gut mischt. Und so ist das auch mit fettlöslichen Substanzen im Blut. Damit die gut transportiert werden können, müssen die an Transportproteine gebunden werden. Und beim Testosteron sind das 2 wichtige Proteine. Einmal ist das Albumin und das SHBG. SHBG steht für sexualhormonbindendes Globulin. Diese Proteine ummanteln, vereinfacht gesagt, das Testosteron und ermöglichen damit den Transport durch das Blut.
So ein LKW oder was? So ein Taxi, der ist dir
dran. Ein Taxi, genau. Ein Taxi, wo Testosteron einsteigt, ja, dann am Bestimmungsort wieder aussteigen kann. Ist total wichtig, dass Testosteron durchs Blut überhaupt transportiert werden kann an den Bestimmungsort. Gleichzeitig ist das aber so, dass gebundenes Testosteron nicht an dem Rezeptor binden kann, weil es ja noch im Taxi drin ist. Es kann nicht andocken und damit nicht biologisch aktiv ist. Ja. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wie viel biologisch aktives Testosteron haben wir tatsächlich. Mhm. Und das ist das freie Testosteron. Ja. Im Schnitt ist das so 1-2% des Gesamttestosterons, weil 98-99% gebunden ist. Mhm. Und wenn wir dann Testosteron messen, haben wir das Gesamttestosteron, das SHBG messen wir, das Albumin messen wir. Und dann gibt es eine sehr komplizierte Formel, die heißt Vermeulen-Formel, die erlaubt, anhand von diesen drei Werten zu berechnen, wie viel freies Testosteron ist vorhanden. Mhm. Das heißt, wir haben vier Werte, von denen haben wir drei gemessen und einen berechnet. Ja. Man kann das freie Testosteron theoretisch auch messen direkt. Ist ein bisschen komplexer, weil wir da mit sehr niedrigen Stoffkonzentrationen arbeiten oder messen müssen. Und auch recht ungenau, es können nicht alle Labore gut. Und man kann es kostenlos berechnen, deswegen lieber das immer berechnen. So, das sind die vier ersten Werte, die wichtig sind. So, was noch wichtig ist in Bezug auf die Testosteronachse, ist das Hormon, das aus der Hypophyse kommt und die Hoden stimuliert.
Also aus dem Gehirn.
Genau, aus dem Gehirn. Das LH, das luteinisierende Hormon. Und das müssen wir messen, um zu verstehen, wenn der Testosteronwert niedrig ist, dann weiß ich erstmal nicht, liegt das daran, weil die Hoden nicht vernünftig produzieren, oder liegt es daran, weil die Signale aus der Hypophyse nicht stark genug sind? Und wenn wir den LH-Wert messen, dann sehen wir das. Wenn zum Beispiel der Testosteronwert sehr, sehr niedrig ist und das LH extrem hoch ist, dann sehen wir, aha, die Hypophyse ist intakt, die feuert total in Richtung Hoden. Die Hoden sind aber nicht in der Lage, genug Testosteron zu produzieren. Also haben wir wahrscheinlich an den Hoden irgendein Problem, das das verhindert. Und dann endet zum Beispiel in so einem Fall die telemedizinische Reise und dann muss der Patient natürlich mal zu einem niedergelassenen Kollegen gehen. Man muss mal beispielsweise einen Hoden-Ultraschall machen und gucken, okay, woran liegt das? Aber es kommt extrem selten vor.
Da sind wir bei den bis zu 5%, wo es vielleicht doch primäre oder sekundäre Ursache geben könnte.
Genau, richtig, richtig. Und die sekundäre Ursache wäre zum Beispiel, der LH-Wert ist total niedrig. Ja. So, die Hypophyse scheint nicht richtig zu arbeiten. Ja. Und dann muss man natürlich schauen, okay, was ist vielleicht im Bereich der Hypophyse los, dass diese LH-Produktion eingeschränkt ist. Und
das ist so spannend, ne? Immer im Thema Hormongesundheit, diese Kaskaden im Körper, immer diese Rückkopplung. Also ich finde, wenn man das einmal so durchdacht hat, du hast das so logisch jetzt erklärt, ne? Es ist immer eine Kommunikation von Gehirnschaltstelle zu Organen, jetzt zum Beispiel Hoden, und dann entweder negative oder positive Rückkopplung.
Total spannend.
Ja.
Es gibt natürlich auch Fälle, da kommen wir auch nochmal zu negativen Rückkopplungen, wo Männer einen niedrigen Testosteronwert haben und einen sehr niedrigen LH-Wert haben, aber dann zu ihrem Arzt in der Videosprechstunde sagen, ja, ich habe vielleicht mal Testosteron auch im Fitnessstudio bezogen, über einen längeren Zeitraum, was dann auch dazu führt, dass durch diese negative Rückkopplung die Signale aus der Hypophyse runtergesetzt sind. Ja. Und auch in so einem Fall ist natürlich wichtig, dass man transparent und ehrlich mit dem Arzt spricht als Patient, weil auch in so einem Fall bei einem Testosteronmangel natürlich eine Substitution grundsätzlich möglich sein kann.
Und das ist ja das, was du auch so ein bisschen hast anklingen lassen. Es ist ein diskretes Service, den ihr anbietet. Es ist ja doch erstmal schambesetzt, ne? Symptome, die Thorn erzählt hat. Und jeder ist so offen damit, ne? Als Mann stellt man sich vielleicht erstmal in Frage. Und das ist natürlich total wertvoll. Gehe ich total mit dir, dass es nicht nur darum geht, Werte zu erheben, sondern die auch dann einzuordnen und wirklich dann auch zu sagen, so, das mache ich alles schon, vielleicht auch in Eigenregie. Mhm. Weil sonst trickst man sich ja so ein bisschen selber aus auch.
Ja, total. Und was viele Klienten, Kunden, Patienten auch dann natürlich sehr wertschätzen, ist, dass das Ganze von zu Hause möglich ist, irgendwie diskret, teilweise auch in kleinen Städten, wo man dann irgendwie beim Arzt ist, bei der Ärztin, wo man schon von klein auf ist, wo man vielleicht dann auch Scham hat, über gewisse Themen zu sprechen. Zu Unrecht, fairerweise, wir Ärzte, Ärztinnen sind da sehr empathisch in den meisten Fällen, also für die meisten Kolleginnen und Kollegen, und auch da sehr, sehr gerne bereit, über solche Themen zu sprechen. Aber für viele Männer ist das einfach noch was schambehaftet ist. Und deswegen ist gerade so dieser digitale Ansatz komplett von zu Hause sehr, sehr zeitgemäß auch irgendwie für so ein Thema. Okay, jetzt habe ich 5 Werte aufgezählt. Jetzt kommt noch der 6. Wert. Der ist grundsätzlich nicht wichtig, um den Hormonhaushalt alleine zu verstehen. Aber wir messen den immer am Anfang auch direkt mit. Und das ist der PSA-Wert. So, PSA steht für prostataspezifisches Antigen. Das ist ein Protein, das wird ausschließlich in der Prostata produziert und korreliert stark mit der Prostatagesundheit. Ja. Also ein sehr niedriger Wert schließt mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus, dass irgendwas krankhaft ist in der Prostata. Und ein höherer Wert ist nicht zwingend korreliert, also ist nicht zwingend, spricht der für eine Prostataerkrankung, aber da muss man nochmal genauer schauen, woran liegt, dass dieser Wert erhöht ist. Ist das ein vorübergehend wegen Prostatareizung, weil man irgendwie Rennrad gefahren ist davor? Liegt das vielleicht daran, dass eine Entzündung der Prostata vorliegt? Ist es eine gutartige Prostatavergrößerung oder ist es vielleicht ein Prostatakrebs? Muss man dann abklären, wenn der Wert wiederholt erhöht gemessen wird, gibt es auch gewisse Empfehlungen, wie der entsprechend gemessen werden muss. Und wir messen diesen Wert immer am Anfang direkt mit, nach Aufklärung der Patienten, weil das ganz, ganz wichtig ist für eine etwaige Therapieentscheidung. Weil wir dürfen einem Mann, der möglicherweise einen Prostatakrebs hat, dem darf man kein Testosteron geben, weil das wie Benzin ins Feuer schütten ist. Ja. Und da einmal wichtig zu differenzieren, Testosteron erzeugt kein Prostatakrebs, aber ein bestehender Prostatakrebs ist sehr, sehr häufig sehr sensibel auf Testosteron und nutzt das eben, diese anabole Wirkung des Testosterons wirkt auch dann entsprechend auf den Prostatakrebs und lässt ihn wachsen. Ja. Deswegen messen wir diesen Wert mit, dass falls ein jetzt 55-jähriger Mann, der Testosteronmangel hat und jetzt überlegt, ob er eine Ersatztherapie machen kann, weil er eben alle Symptome hat, weil er einen Mangel hat, dass man dann direkt sagen kann, okay, Prostata sieht gut aus, der PSA-Wert ist nicht erhöht, wir können direkt starten.
Und immer, wenn er erhöht wäre, erstmal weitere Diagnostik und erstmal absolute Kontraindikation, da noch Testosteron zu geben.
Genau, das wäre ein Kunstfehler, wenn man einfach mit einem bestehenden oder erhöhten PSA-Wert, also signifikant erhöhten PSA-Wert, einfach sagt, wir machen jetzt eine Testosterontherapie, weil eben dieses Risiko, dass man eben einen Prostatakrebs stärker wachsen lässt, der schon besteht, das ist einfach viel zu hoch.
Und weil wir jetzt gerade schon bei der Therapie sind, lass das Pferd kurz von hinten aufzäumen. Es gibt ja eigentlich noch einen wichtigen Faktor, wann auch keine TRT stattfinden sollte. Ne?
Richtig, das wäre, während das eine vor allem bei älteren Männern relevant ist, Thema Prostatakrebs, vor allem so ab 40, 45 aufwärts, ist insbesondere bei jüngeren Männern und die sehen wir tatsächlich auch, Männer in ihren 30ern, Anfang 40, da ist die stärkste Kontraindikation oder eine absolute Kontraindikation aktueller Kinderwunsch. Also ein Mann, der aktuell ein Kind zeugen möchte, der darf kein Testosteron von außen zuführen. Ich erkläre gleich, warum. Ja. Aber auch für solche Männer gibt es andere Medikamente, die bei bestehendem Leidensdruck, bei bestehender Indikation helfen können, über andere Mechanismen den Testosteronwert zu erhöhen. Ja. Also auch solche Männer können eine Hilfe bekommen. Ja. So, warum darf man bei aktuellem Kinderwunsch kein Testosteron verabreichen? Das liegt auch wieder an diesem Thema negative Rückkopplung. Denn es ist so, dass aus der Hypophyse kommen viele verschiedene Hormone, aber zwei in Richtung Hoden, nämlich das LH und das FSH. Das LH ist wichtig für die Testosteronproduktion in den Hoden und damit auch für die intratestikuläre Testosteronkonzentration. Mhm. Also wie hoch ist die Testosteronkonzentration nicht nur im Blut, sondern wie hoch ist sie tatsächlich auch in den Hoden? Mhm. Und die ist dort besonders hoch, wenn es Testosteron auch im Hoden produziert wird. Wenn man es von außen zuführt, dann ist da wenig Testosteron im Hoden und das ist natürlich schlecht für die Spermienproduktion. Und ein zweiter Faktor ist dieses Hormon FSH, das auch aus der Hypophyse kommt. Das ist wichtig für die Anregung der Spermatogenese, der Spermienproduktion. Und wenn man eben Testosteron von außen zuführt, dann reduziert das eben durch diese negative Rückkopplung die Produktion von LH und FSH in der Hypophyse. Wir haben niedriger intratestikuläres Testosteron, wir haben weniger Stimulation der Spermatogenese und damit bei den allermeisten Männern einen Rückgang der Spermienkonzentration auf null. Was nicht heißt, dass es ein sicheres Verhütungsmittel ist, Testosteron zu nehmen. Da muss man auch unterstreichen. Gibt es zwar auch, wenn man das koppelt mit anderen Hormonen, dann kann das sehr, sehr sicher sein. Ist aber
gut
auch
zu sagen, ich habe mir gerade ein paar Leute vorgestellt in meinem Kopf, so, die ich eher nur aus Instagram kenne. Ja. Ne? Die genau wahrscheinlich, oh geil, Muckis und Testo. Und ich kann jemanden schwängern.
Also genau, das ist nicht zu 100% sicher, muss man auch immer unterstreichen. Aber das ist eben der Grund, weswegen bei einem aktuellen Kinderwunsch kein Testosteron gegeben werden darf. Wenn der Kinderwunsch jetzt in 5, 6 Jahren ist, man sagt, okay, ich bin jetzt Anfang 30, könnte mir vorstellen, mit meiner Partnerin in 5 Jahren ein Kind zu zeugen, dann kann man grundsätzlich eine Ersatztherapie beginnen, weil die Studienlage vorhanden ist, dass wenn man eine Ersatztherapie macht, in physiologischer Dosierung, also nicht total hochdosiert, dass dann die Spermienkonzentration nach Absetzen der Therapie wieder auf den Status quo zurückkehrt.
Okay. Wie schnell erneuern sich Spermien eigentlich?
Ich glaube 70 Tage ungefähr, alle 70 Tage.
Okay. Ja, also das heißt, kann man sich so ein bisschen ausrechnen dann auch.
Ja, tatsächlich geht es nicht in dem Fall nicht nur um die Spermienerneuerung, sondern es geht auch wieder darum, dass diese negative Rückkopplung endet und diese gesamte Achse wieder hochgefahren wird. Und das kann etwas länger gehen. Diese Studie, die ich gerade zitiert habe, da hat man nach 2 Jahren Ersatztherapie geschaut, wie lange brauchen Männer, um wieder zurückzukehren. Und ich glaube, 70% der Männer sind so nach 6 Monaten wieder zurückgekehrt und 90% nach einem Jahr. Und nach 2 Jahren waren 100% der Männer wieder bei ihrem Ausgangswert.
Ja, aber je nachdem, in welchem Zeitfenster du das probierst, ist das eine sehr lange Zeit, in der du inaktiv da bist. Also ich glaube, das ist wichtig, das zu unterstreichen, dass man genau diese Zeiträume auch versteht.
Ja,
ne?
Ja, total. Und ich glaube, insbesondere heute, also du hast ja beschrieben, dass gerade Testosteron auch total en vogue ist, Testosteronersatztherapie total en vogue ist. Ich sehe aber ein Risiko darin, dass das gerade auch so ein bisschen in den falschen Bubbles ankommt, nämlich bei den 20-Jährigen, die sagen, oh, das ist jetzt aber hier ein cooles Tool, um Muskulatur zu erhöhen und ich bin auch manchmal müde am Tag, deswegen brauche ich jetzt eine Ersatztherapie. Und so sehe ich das definitiv nicht, dass das für die das richtige Tool ist. Es gibt natürlich Männer in ihren 20ern, die Testosteron brauchen, die auch einen Mangel haben und die auch behandelt werden sollten. Aber gerade in dieser TikTok-Social-Media-Bubble, wo das sehr stark propagiert wird, würde ich anfechten, dass die allermeisten, die das propagieren, eine echte Ersatztherapie machen sollen. Die meisten machen da Testosteronmissbrauch, um das so zu benennen. Und da ist häufig nicht genug Klarheit und Offenheit, was das tatsächlich bedeuten kann, wenn man als junger Mann für viele, viele Jahre Testosteron nimmt, nicht ärztlich begleitet und da auch grundsätzlich sich Probleme anzüchten kann, nämlich langfristig darauf angewiesen zu sein oder auch langfristig Probleme mit der Spermienproduktion zu haben.
Ja, wichtiger Punkt. Naja, da ich schon 2 Kinder habe und Status quo damit auch sehr glücklich bin. Ja, wir sind aus dem Gröbsten raus. Kein Anfang 20-Jähriger bin, der zu Testosteronmissbrauch tendiert.
Aber trotzdem Muskeln haben will.
Es ist ja, glaube ich, auch eine gute Überleitung zu dann auch den Werten, die wir dann gemessen haben. Wir haben diese 6 Werte halt gemessen. Ne? Ich gehe davon aus, ich habe diese 6 Werte gemessen. Ich habe da einmal bin da drüber geflogen. Ich habe es auch tatsächlich bei Claude und bei ChatGPT mal reinlaufen lassen, ne? Einfach nur um so eine Erst-Summary halt zu bekommen. Resultat war so ein bisschen Thorn, du musst mehr Cardio machen, ein bisschen Fettschwein, aber ich würde jetzt gerne
also das
eine...
Das war das Ergebnis der Years-Klinik.
Anne, du bist heute auch on fire, ne?
Du, wir sitzen im Gym und du möchtest mehr Muskeln, was soll ich machen?
Wir machen gleich Klimmzug-Challenge.
Gerne du gegen Jonathan, ich guck zu.
Du hast ja eben schon gesagt.
Leute, macht die Kamera an und macht vorher Wetten.
Oh, du, you would be surprised. Ja, jetzt geht der Testo-Talk los. Genau, was sagen meine Werte?
Also, die Werte, die wir bei dir gemessen haben, ich glaube, da kam noch ein 7. dazu, das war auch ein rechnerischer Wert, dass der freie Androgenindex. Ja. Oft weniger relevant als das freie Testosteron, das wäre, glaube ich, der 7. Wert gewesen. Grundsätzlich, bei dir waren alle Werte im Referenzbereich.
Was aber nicht heißt, dass es gut ist.
Weil wir wollen.
Was nicht heißt, dass es ein Optimalbereich ist. Yes. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich hier schon oft drüber gesprochen, wie Referenzbereiche zustande kommen. Vielleicht nochmal kurz, das ist eigentlich nur ein statistisch ermittelter Wert, sondern nicht ein Wert, der ein Optimum darstellt, sondern wir nehmen, vereinfacht gesagt, eine gesunde Population, ja. Wir gehen raus, suchen 100 Männer, die sagen, die sind gesund und messen deren Testosteronwert und die mittleren 95%, wo diese Männer stehen, das ist unser Referenzbereich. Also bei 100 geht es nicht ganz auf, aber theoretisch 2,5 Männer liegen drüber, 2,5 liegen drunter. Der Rest liegt in diesem Referenzbereich und das ist jetzt der Bereich. Solange du in diesem liegst, gibt es einen Daumen nach oben, Thorn, alles ist gut. So, das ist aber die Herausforderung, ist, dass...
Unauffällig, wie Ärzte immer zu Ihnen sagen. Alles unauffällig bei Ihnen, aber unauffällig ist nicht mein Anspruch.
Genau, und die Herausforderung da ist, dass diese Referenzpopulation nicht zwingend genauso alt ist wie du. Da war vielleicht auch mal ein paar 70, 60-Jährige dabei, die schlechten Lebensstil haben, deren Werte niedriger sind und dass deswegen zwangsläufig dieser Bereich nicht einer ist, in dem du auch bei deinem persönlichen Optimum bist. So, jetzt die Frage, wo ist dein persönliches Optimum? Ist immer schwierig, hat sich die Literatur auch schon angeschaut, haben sich viele Experten angeschaut, gibt es auch eine schöne Resolution dazu und da kam raus, wir wissen nicht, wo der Optimalbereich ist. Es gibt keinen allgemeingültigen Optimalbereich. So, was ich immer empfehle, deswegen ist in jungen Jahren mal so seinen eigenen Testosteronwert zu messen, zu wissen, wo bin ich mit 30, wo stehe ich da? Wo statistisch gesehen das Ganze dann anfängt runterzugehen und das ist dann meine eigene Baseline und das ist mein eigener Referenzbereich. Wenn ich mit 50 ein Problem habe, gucke ich auf den Wert und sage, aha, da stand ich eigentlich mal und da sollte ich eigentlich jetzt auch sein, weil das mein Optimum ist.
Wichtiger
Kurze
Punkt.
Side Note, das ist ja auch das, was wir allen Frauen empfehlen, vor der Perimenopause. Deswegen, ne, super, super wichtig, kenn deine eigenen Werte, weil du kannst dich am besten mit dir über deine Lifetime vergleichen.
Auch im Business, ne, KPIs erstmal mit der Nullmessung starten, ne, und einen, quasi einen guten Ausgangswert haben, an dem man guckt, von wie man davon abweicht.
Ja. Okay.
Und wann, ab welches 30. Alter ist gut? 30, ab 30?
Genau, also ich, das ist jetzt auch nicht evidenzbasiert, was ich jetzt sage, aber halt, weil die Studien, die darauf hinweisen, dass die Werte fallen, meistens so ab dem 30. Lebensjahr sagen, dass es da beginnt, kann es Sinn machen, im 30. Lebensjahr das zu messen. Wenn jetzt ein 40-Jähriger sagt, boah, ich bin aber noch fit, bei mir läuft alles gut, ich bin super zufrieden, habe keine Symptome, dann kann das auch eine gute, ein guter Referenzwert sein, wenn er da seinen Wert bestimmt.
Und wie, was muss man da für die Hand nehmen, so für so diese 5-6 Werte? Also gibt man nur so eine ungefähr...
Je nachdem, also wo man es macht, ne, beim Direktlabor, beim Hausarzt, aber ich würde sagen, bei diesen Werten so zwischen 60 bis 70 Euro ungefähr ist dann die Labortestrechnung. Wenn man es vor Ort macht, fairerweise bei uns, wenn man das jetzt von zu Hause aus macht, ist es ein bisschen teurer. Man kommt meistens so zwischen um die 90 Euro raus.
Gutes Invest
Logistik
in die Gesundheit.
Mit drin ist und man das Ganze auch von zu Hause machen kann.
Ja.
Ja, aber es ist doch wirklich... machbar, wenn man sagt, ne, das reicht erstmal als Baseline.
Genau, und was man dazu sagen muss,
wäre... Und es gibt den Code TORN20. Also überhaupt
schon?
Nee, ich behaupte
Turn
das jetzt mal.
Codes,
ihr könnt das, probiert es doch mal einzutragen.
Dann kriegen die ganz viele Nachrichten, super cool.
Der wird sicher möglich sein. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall ja...
unter 20 machen wir es nicht, ne?
20, muss ich dran denken. Was natürlich bei uns auch wichtig ist zu sagen, ne, wer jetzt sagt, ich möchte jetzt keinen Test bei Addon Health machen von zu Hause, ich gehe zu meinem Hausarzt, ich gehe zum Direktlabor, der kann dann auch die Werte hochladen bei uns und dann über diese Werte sprechen mit unseren Ärzten. Für die Patientenreise ist dieses Thema, man muss einen Test machen, man muss das zugeschickt bekommen. Ist auch für uns umständlich. Wir machen das nur, weil wir es machen müssen. Weil wir ganz, ganz viele Patienten haben, die zum Arzt gegangen sind, gesagt haben, ich möchte gerne einen Testosteronwert bestimmt haben und die dann aus der Praxis gejagt wurden, weil sie das Wort Testosteron in der Praxis in den Mund genommen haben oder wo der Arzt gesagt hat, nee, mache ich nicht.
Wo gehen die meisten denn hin? Dafür welcher Männerarzt?
Um den Test zu machen.
Ja.
Die machen es dann meistens beim Hausarzt. Es gibt auch viele Hausärzte, Hausärztinnen, die top sind, die das machen. Es gibt ja auch Direktlabore, wo man dann online sich einen Termin machen kann, ankreuzen kann, was man alles getestet haben will und dann dort auch ohne weiteres Blut abgenommen bekommt. Und es gibt natürlich auch Fachärzte, Fachärztinnen, die natürlich die Werte testen können und die natürlich auch in vielen Fällen sehr, sehr gut sind, eine Ersatztherapie feststellen zu können, die Notwendigkeit und auch dann durchzuführen. Das sind Endokrinologen, Andrologen. Wir haben tatsächlich auch einen Gynäkologen, der unser Kooperationsarzt ist, der gesagt hat, er hat davor immer die Frauen behandelt mit Hormontherapien. Die haben dann irgendwann ihre Männer mitgebracht und der hat deswegen auch eine Expertise, was Männerhormone angeht. Also da gibt es auch viele niedergelassene Expertinnen und Experten, die da einen sehr, sehr guten Job machen.
Aber jetzt lenkt man nicht von meinen
Blutwerten
ab.
Nein, ich schweige.
Du bist die ganze Zeit mit so anderen Fragen.
Ich finde es mega spannend.
Ja.
Torenswerte, ich schweige.
Und was man machen kann.
Ja, da frage ich wieder.
Jetzt sind wir erstmal beim Gesamttestosteronwert. Ne? Referenzbereich haben wir festgehalten, ist nicht mega, aber selbst in diesem nicht idealen Referenzbereich befindest du dich zum unteren Drittel.
Ja, genau.
So, und wie gesagt, es gibt kein festes Optimum, wo man sich befinden sollte, aber erfahrungsgemäß fühlen sich die meisten Männer besser, wenn sie eher im oberen Drittel sind.
Ja.
Trifft nicht auf jeden Mann zu, weil wir haben ja auch vorhin über diese Rezeptoren gesprochen. Es gibt auch Männer, die haben extrem sensitive Rezeptoren. Die brauchen ganz wenig Testosteron, um ganz viel Wirkung abrufen zu können. Also es gibt auch Männer, die im unteren Drittel sind, die extrem viel Libido haben, extrem viel Antrieb, extrem viel Muskulatur aufbauen. Die gibt es auch, sind eher selten, aber die gibt es auch.
Mhm.
Im Gegensatz dazu gibt es auch Männer, die sind im oberen Drittel, die haben ganz, ganz insensitive Rezeptoren und die haben quasi Gegensatz davon, keine Libido, kein Muskelaufbau, Fett und so weiter.
Aber ich fühle mich auch wie im unteren Drittel.
Ja. Genau, wenn du dich jetzt fühlst wie im unteren Drittel, dann ist es grundsätzlich jetzt erstmal das erste, den Gesamttestosteronwert anzuschauen, dann würden wir als nächstes den freien Testosteronwert uns anschauen. Haben wir bei dir auch gemessen, beziehungsweise ermittelt durch SHBG und
das Taxi.
Den Albuminwert. Mhm. Und da hatten wir, glaube ich, so einen Wert von so 270, 280 Picomol pro Liter. Das ist die Einheit, in der das gemessen wird. Und da ist so die Untergrenze 220 Picomol pro Liter nach der letzten EAU-Guideline. Und da nochmal zu den Referenzwerten, wie die sich auch teilweise verändern können. Wir hatten ja mit Addon Health begonnen Ende 2023 und da gab es noch die EAU, European Association of Urology Guideline von 2020. So, und da war der Cut-off fürs freie Testosteron bei 242 Picomol pro Liter. Und dann 2024 kam die neue Guideline, EAU, und da ist jetzt der Cut-Off, da hat mich mein Head of Medical angerufen, beziehungsweise angehaddelt, und gesagt, Jonathan, hier, Guideline hat sich geändert, jetzt ist der Cut-Off bei 220 Picomol pro Liter. Das heißt, ein Mann mit einem Wert von 230 Picomol pro Liter im Jahr 2023 hat einen Testosteronmangel diagnostiziert bekommen können, wenn er den zweimalig so gemessen hat. Und ein Jahr später hätte der keinen Testosteronmangel mehr, weil der Cut-Off jetzt bei 220 gemacht wurde. So, was ein Problem darstellt, weil der Mann fühlt sich noch genau gleich und er hat noch genauso zu kämpfen unter seinem Mangel, aber hat jetzt keinen echten Mangel mehr. Mhm. Was aber möglich ist als Arzt, als Ärztin, ist Patienten auch off-label zu behandeln. Zu sagen, okay, du bist zwar nicht, du fällst nicht in diesen in diese Kategorie Testosteronmangel basierend auf den Guidelines, aber basierend auf deiner sehr typischen Symptomatik, basierend auf Werten, die im unteren Drittel liegen, gehe ich davon aus, dass du einen Testosteronmangel hast und ich gehe davon aus, dass wenn wir diesen Mangel behandeln, dass du davon profitieren kannst. So. Für dich, in deinem speziellen Fall mit 270, 280, bist du nicht unterhalb der 240er-Grenze und auch nicht unter der 220er-Grenze, sondern du bist auch da eher im unteren Drittel. Und auch in dem Fall, wenn Symptome vorliegen, ist es grundsätzlich möglich zu sagen, off-label in dem Fall, diesen Wert anzuheben, um zu schauen, ob sich die Symptome verbessern, solange kein Grund vorliegt, der dagegen sprechen würde, das zu machen. Die anderen Werte, die wir uns dann bei dir angeschaut haben, der LH-Wert war unauffällig, der war jetzt nicht besonders hoch, der war nicht besonders niedrig. Also wir gehen nicht davon aus, dass ein primärer oder sekundärer Fall vorliegt, sondern ein funktioneller, wenn überhaupt, Testosteronmangel. PSA-Wert war auch unauffällig und damit wäre jetzt sozusagen die Ausgangslage so, dass wenn jetzt du einen starken Leidensdruck hast, wenn du das Gefühl hast, da du könntest davon profitieren, den Wert zu erhöhen, dass die meisten oder eigentlich unsere Kooperationsärzte, ich kann nicht für dich sprechen, aber in meiner Erfahrung würden unsere Kooperationsärzte, wenn du mit einem sprechen würdest, sagen, ja Thorn, wenn du jetzt eine Behandlung willst, können wir mal ausprobieren, wie du dich fühlst, wenn wir eine Therapie beginnen.
Ja. Hat auch die IS übrigens gesagt, also an meinem Diagnosen, die ja auch meine Blutwerte gemacht haben, die gesagt, okay, grundsätzlich, je nachdem, was es für eine Behandlung ist, darüber sprechen wir gleich, ne, welche Formen und wie lange geht das, gibt es Microdosing, ne, und wann kann man es wieder absetzen, haben sie eigentlich auch gesagt, okay, dass es grundsätzlich vorstellbar ist. ChatGPT hat mir stark davon abgeraten, witzigerweise, die gesagt, so auf gar keinen Fall, ne, solltest du irgendwas in diese Richtung halt machen, dein Problem ist wenig Schlaf, weil ich track ja auch alle meine WHOOP-Daten, ich gebe dir alle meine Ergebnisse bei ChatGPT mittlerweile halt ein und mittlerweile auch bei Claude. Wenn du schlafenden Begriff bekommst, ne, dann hast du eigentlich über 60% des Erfolgs, ne, liegt halt darin begraben. Es geht aber nicht, Leute. Ich habe einfach zwei Kinder, mit denen wir kuscheln.
Aber weißt du, warum mit Schlaf? Das ist ja voll relevant.
Ne? Ich kriege nicht genug Schlaf.
Nee, ne? Warum Schlaf Testosteron so beeinflusst?
Das können wir gleich mal besprechen. Ne? Also Schlaf auf jeden Fall. Und dann mein ewiges Thema, und das sollte ich auch erst angehen, das werde ich auch als erstes angehen, ist, dass ich einfach mehr Ausdauersport machen muss. Körperfett ist, ne, mit 19%, also 15% wäre wohl absoluter Gamechanger. Und darauf soll ich meinen Fokus setzen. Jetzt denke ich mir aber natürlich, könnte ich nicht mit ein bisschen Testosteron besser laufen und besser Ausdauer machen, intensiver trainieren und schneller Muskeln aufbauen? Weil wenn ich mehr Muskeln habe, verbrenne ich ja auch mehr Fett. Ne? Also so denke ich gerade in diese Richtung. Und ja, vielleicht, was könnte ich denn jetzt aus normalen Mitteln machen, um meine Werte vom unteren Drittel, was definitiv nicht mein Anspruch ist. Leute, ich habe einen Longevity-Podcast, ich bin mit dem unteren Drittel. Mhm. Ja. Und was gäbe es in Anführungsstrichen für Off-Label-Hacks und wie lange geht so ein Off-Label-Hack? Mhm. Also, was kostet das?
Also Off-Label-Hacks ist immer kostenlos. nee, Off-Label-Hacks im Sinne von Therapie ist nicht kostenlos, kostet Geld. Ja. Aber Lebensstilanpassungen sind kostenlos, die allermeisten. Und die sind auch total zu empfehlen. Noch einmal zu unterstreichen, dieses Denken, ich bin im unteren Drittel, ich muss zwingend ins obere, also trifft für die allermeisten zu, aber es ist nicht dogmatisch so. Wenn man sich super gut fühlt im unteren Drittel, musst du nichts machen, einfach weitermachen wie bisher. Wenn du dich aber schlecht fühlst, dann kann es durchaus sinnvoll sein, den Wert anzuheben in die Mitte oder ins obere Drittel. So, und was hast du jetzt für Optionen? Lebensstil, ganz wichtig, was da auch die Ärztin beschrieben hat. Schlaf, total wichtiger Hebel, du hast das gerade auch schon ein bisschen eingeleitet. Ja. Schlaf, wichtig für die allgemeine Gesundheit, Herz-Kreislauf-Gesundheit, metabolische Gesundheit, aber insbesondere auch für die Hormonproduktion. Ne? Nachts ist vor allem der Zeitpunkt, wo der Körper Testosteron produziert, in der zweiten Nachthälfte, vor allem sind diese REM-Schlafphasen. Und wer nicht gut schläft, nicht lang genug schläft oder auch eine falsche Schlafarchitektur hat, nicht die richtigen Schlafphasen bekommt, der riskiert seine Hormonwerte und der läuft auch ein großes Risiko, die signifikant zu reduzieren. Da gibt es eine spannende Studie, da wurden sich junge, gesunde Männer angeschaut, zwischen 25 und 35. Die haben eine Woche lang nur 4 bis 5 Stunden die Nacht schlafen dürfen und da ist der Testosteronwert um bis zu 15% abgefallen.
Ja, ja.
Also das sieht man, das ist durchaus signifikant. Also Schlaf optimieren von der Länge 7 bis 9 Stunden und bestmöglich immer im gleichen Zeitfenster, plus minus eine Stunde. Genau, kann nicht jeder sofort umsetzen. Ja. Familie, Kinder, anspruchsvoller Job, Schichtarbeit, gibt es ja ganz viele Gründe, die das verhindern würden. Dann das ganze Thema Körperkomposition, hat deine Ärztin auch richtig gesagt. Körperfett, viszerales Bauchfett, ne, ist nicht nur teilweise ästhetisch störend, sondern ist auch problematisch, aus 3 Gründen. Einmal ist das Thema Aromatase, dass das Enzym das Testosteron umwandelt in Östrogen. Dann ist Körperfett auch entzündlich aktiv, sendet Entzündungsmediatoren aus, Interleukin 1, Interleukin 6, TNF-Alpha, was direkt und indirekt die Testosteronproduktion stört. Und es sendet auch ein Hormon aus, das heißt Leptin, das auch wiederum auf sowohl Hypophysen-Ebene als auch Hodenebene Testosteronproduktion senkt. Also 3 Gründe, die dafür sorgen, dass die Testosteronwerte nach unten getrieben werden. Aber auch da Henne-Ei-Problem, ja, Körperfett schlecht für Testosteron, aber niedriges Testosteron schlecht für Körperfett, ne, weil Fettverbrennung nicht gut ist. Es gibt sogar gewisse Stammzellen, mesenchymale Stammzellen, die können sowohl Muskel- als auch Fettzellen werden.
Mhm.
Ne, und wenn du wenig Testosteron hast, wird diese Zelle eine Fettzelle und nicht eine Muskelzelle. Also da hat man dann sozusagen, man kämpft gegen großen Widerstand an, wenn der Testosteronwert nicht optimal ist, um sozusagen dieses Körperfett zu reduzieren.
Und ist es dann aber, also mein Visceralfett ist, glaube ich, der Score ist, glaube ich, 6, ne? Das ist so, okay. Mhm. Ist es dann Visceralfett oder auch das, was über dem Visceralfett ist? Also das Daddy, der Daddy-Bau.
Also es gibt so Baufett, ne? Also das, was man so in der Unterhautfettgewebe hat, das ist weniger problematisch. Ja. Problematisch ist vor allem das viszerale Fett, das Fett, das so um die Organe herum liegt, das so besonders hormonell und entzündlich aktiv ist. Genau. So, das heißt Körperkomposition, Schlaf. Stressreduktion, ja, also akuter Stress kein Problem, ist gut, hilft uns performant zu sein, aber Stress, der jetzt chronisch wird, der sich über Wochen, über Monate zieht, hohen Cortisolwert bedingt, das ist natürlich auch ein totaler Testosteron-Killer. Dann kann ich natürlich sagen, Thorsten, diese 6 Firmen, die du gegründet hast, die müssen wir mindestens 5 von wieder einstampfen und den Stress reduzieren und Podcast vielleicht auch nur alle 2 Wochen. Aber das ist wahrscheinlich auch kein gangbarer Weg. Man kann natürlich auch Stressminimierungsmaßnahmen machen, Yoga, Sport, Meditation. Aber auch das ist nur begrenzt möglich für viele.
Und ich empfinde diese 6 Firmen nicht als Stress. Also mir macht das ja auch Spaß. Ne?
Genau, also vieles ist auch wie, was wird als Stress empfunden? Ich habe das nur beispielhaft
gerade geschrieben. Ich hatte vorhin, also als Geschäftsführer und Partner einer meiner alten Firma, die ich jetzt einfach mal nicht nenne, ja, das fand ich teilweise stressiger im Chronischen, ne? Also in Anführungsstrichen so politische Partner-Meetings, ja, wo dann alle Partner zusammenkommen, so, ne, Dinners und so. Das fand ich viel weniger Stress, als Reels zu schneiden und Podcast zu sitzen. Aber klar, Stress auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, ne? Wo wir aber auch viele Folgen auch haben, wie man das gut mediieren kann. Okay?
Gut, und dann, weiß nicht, ob wir das noch zum Lebensstil dazu packen wollen. Also natürlich, Körperkomposition ist natürlich Bewegung und Bewegung, Sport und Ernährung, ganz, ganz wichtig, ne, weil das natürlich auch den die Körperkomposition beeinflusst, also Kraftsport, Ausdauersport, aber eben Ernährung, Kalorien reduziert, wenn man abnehmen möchte, auf die richtigen Makros achten, das ist natürlich ganz wichtig für die Körperkomposition.
Wichtiger Punkt an der Stelle, hatte ich dir ja gestern beim Abendessen erzählt, dass ich eventuell mini bisschen Prädiabetes habe, ne, mit diesem
HbA1c-Wert,
genau 5,8, ne, weil ich so ein Zucker Schnecke bin.
Und Thorsten, ich würde wetten, also das ist eine Wette, die ich nicht als Arzt sage, sondern als Person, dass wenn du, wenn der Hormonwert sich optimieren würde, dass dieses Thema HbA1c, der wird wieder in den Optimalbereich rutschen. Da gibt es also, das kann ich jetzt wieder als Arzt sagen, da gibt es auch sehr viele Studien, die darauf hindeuten, dass eben bei einem bestehenden, also es gibt eine große Studie, T4DM, also da ging es um Testosteron bei Diabetes mellitus, dass man gesehen hat, viele Prädiabetiker, die unter Testosteron waren, die Progression zu Diabetes nicht stattgefunden hat und sogar viele sich vom Prädiabetes wieder in normalen Zustand entwickelt haben. Kann ich dir tatsächlich senden, diese Studie, also extrem spannend und vielleicht auch ein starkes Argument bei dir, das aus einer Longevity-Sicht auch nochmal anzugehen.
Sollte ich auf jeden Fall, ich bin einfach so eine Zuckerschnecke. Ich liebe
süße
Sachen.
Ich sag nichts mehr.
Ich
war ja schon zu frech.
Und dann das ist das Thema, wo ich meinte, weil ich nicht sicher bin, ob das zu Lebensstilanpassungen geht. Da geht es darum, so diese nicht nur Makros zu optimieren, sondern auch Mikronährstoffe zu optimieren. Mhm. Man kann zwar nur begrenzt Einfluss nehmen auf den Hormonhaushalt durch durch Testosteron sehr starken, aber durch Supplements. Aber wenn man jetzt beispielsweise einen Vitamin-D-Mangel hat, da gibt es sehr spannende Studien bei Männern, die einen Vitamin-D-Mangel haben und dieser dann ausgeglichen wird, dass dann der Hormonwert, der Testosteronwert sich auch verbessert. Oder dass Männer, die grundsätzlich einen Vitamin-D-Wert höher als 30 haben, dass die auch grundsätzlich höhere Testosteronwerte haben als Männer mit niedrigen Werten. Also Vitamin D zu optimieren, genug Sonnenexposition oder durch Supplementierung kann sinnvoll sein. Das gleiche gilt für Zink. Beim Zinkmangel, Zink zu substituieren, hat auch einen positiven Effekt auf den Testosteronhaushalt. Aber ein Mann, der genug Zink hat, dem bringt es auch nicht, möglichst viel Zink noch zu nehmen. Der nimmt dann auch nur begrenzt Einfluss auf die Hormonwerte. Aber auch da sozusagen durch Supplementierung und den richtigen Lebensstil diese Mikronährstoffe und Vitamine auch zu optimieren, um sozusagen das richtige Umfeld zu schaffen, dass die Testosteronproduktion auch gut stattfinden kann. Das ist dann so der vorletzte Hebel. Und der letzte Hebel, da möchte ich eigentlich zu viel zu sagen, weil ich mich damit auch noch nicht so richtig gut auskenne, das ist aber das Thema endokrine Disruptoren. Super spannend, bin jetzt erst so dieses Jahr eingetaucht zu.
Sehr einfaches Wort.
Endokrine Disruptoren, lass mich es einmal erklären. Genau, endokrin heißt hormonell, ja, und Disruptor ist was, wo das hormonelle System stört. Und das sind Substanzen, die sind vor allem in Plastikprodukten, Weichmacher, Hartmacher, Phthalate, die sich in Kosmetika befinden können, aber auch in Insektiziden, Pestiziden drin sind, die vor allem eine anti-androgene Wirkung haben. Also die wirken dem Androgenen entgegen und damit auch ein großes Problem darstellen für die Hormonwerte von uns Männern. Ja, und was sehr spannend ist, weil man sieht das nicht nur bei uns Menschen, dass die Hormonwerte absinken, sondern man sieht es teilweise auch bei gewissen Tierarten, dass da auch die Werte rückläufig sind und vor allem da, wo eine große Exposition gegenüber von solchen Disruptoren stattfindet.
Und ich finde das nochmal ganz wichtig, das ist auch ein Familienthema, ne? Thema Kinderwunsch, wir hatten was zu Pregnancy, Longevity und zu Thema Epigenetik, da poppt das ja total auf. Und dass man mal wirklich guckt, was für meine Kosmetik angeht. Ne? Es gibt Apps, wo man das mal durchgucken kann. Also ist echt ein heißes Thema, aber ich glaube, man kann auch ganz operativ das umsetzen. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfehlt, aber...
Ja, also noch wenig, weil ich noch nicht tief genug drin bin, aber was das Positive ist an diesen Dingern, ist, dass die nicht fettlöslich, sondern vor allem wasserlöslich sind. Das heißt, dieser Washout passiert relativ schnell. Sobald man die nicht mehr zuführt, schaltet man über den Urin ziemlich schnell sehr viel von denen aus. Man kann das auch im Urin messen, wie viele da tatsächlich drin sind. Und sobald man diese Zufuhr reduziert hat, ist auch diese Konzentration relativ schnell zu senken. Und da kommen wir wieder auf das Thema Spermienproduktion und diese knapp 70 Tage, dass man dann auch relativ schnell wieder einen positiven Effekt sehen kann. Weil dieser Effekt von diesen endokrinen Disruptoren ist nicht nur auf die Testosteronwerte sichtbar, sondern am signifikantesten auf die Spermienwerte. Spermienmotility, also Beweglichkeit, Morphologie, Konzentration. Ja. Und da nimmt es auch einen ganz, ganz starken negativen Effekt drauf ein. Also auch da, wer da was Positives tun möchte, vielleicht eher aus Glasflaschen, Gläsern trinken, vielleicht nicht das Essen in der Mikrowelle warm machen in einem Plastikgefäß, sondern auf dem Teller tun davor. Also da gibt es so ein paar, wie sagt man, low-hanging fruits, die man da auch nutzen kann.
Und wirklich mal gucken, was habt ihr für eine Gesichtscreme, was nutzt ihr da für Produkte, ne? Das sind Sachen, die man jeden Tag nutzt, was für Waschmittel. Also da einfach einmal einen kleinen Screen machen im Haus und das auszutauschen, ist ein wichtiger Hebel.
Ja.
Noch eine Frage, ist so ein bisschen vielleicht leicht redundant, aber ne, wenn wir über Disruptoren, giftige Dinge sprechen, Alkohol, Rauchen etc.
Also bei Rauchen, um das mal vorne wegzunehmen, dass die Evidenz nicht so, also die Evidenz ist extrem eindeutig, dass es sehr schlecht für die Gesundheit ist. Aber jetzt um auf den Testosteronwert, da gibt es glaube ich nicht so viele Studien, die ganz eindeutig sagen, dass das schlecht ist. So deswegen da kann ich es eher so neutral auf den Testosteronwert, aber aufgrund ganz vielen anderen Gründen sollte man es unbedingt vermeiden. Beim Alkohol ist es tatsächlich so, Alkohol ist ein Zellgift, das hat seine schädliche Wirkung auch auf die Zellen, die die Leydigzellen im Hoden, die Testosteron produzieren, und so ein akuter Alkoholexzess, der senkt auch akut die Testosteronwerte, weil eben die Produktion nicht mehr so gut stattfindet. Ja. So. Gleichzeitig natürlich auch chronischer Alkoholabusus, Alkoholmissbrauch chronisch, ne, über viele Monate, Jahre hinweg, hat auch eben da eine negative Auswirkung auf die Testosteronproduktion langfristig und senkt auch da die Werte.
Okay. Und jetzt wissen wir, mit welchen kostenlosen Maßnahmen oder teilweise kostenlosen Maßnahmen, also Supplemente kosten ja ein bisschen was Geld, aber auch, ich sage in Anführungsstrichen, ne, Vitamin D ist ja bezahlbar. Ja. Dann hatten wir aber noch immer die anderen Sachen, ne, die ein bisschen, ich mal, so einen anderen Speed-Mode haben, ne, Stichwort, ne, das ist die Reels, die ihr mir immer zuschickt, ne, Testosteron-Ersatztherapie. Was ist das? Na, wann spricht man davon? Jetzt nehmen wir an, ne, es gibt den Case, man ist auf jeden Fall klar im Mangel, dann ist es halt klar, jetzt gibt es den Case, so, ne, so irgendwie so im Graubereich, Optimierung. Ab wann spricht man davon? Und welche Formen gibt es? Und wie lange gibt es Microdosing? Ja, gibt es 30 Tage Testperiode so? Ja.
Erinnere mich auf jeden Fall an dieses Microdosing, weil da musst du auch noch ein paar wichtige Sachen zu sagen. Ja. Aber grundsätzlich, was ist eine Testosteronersatztherapie?
Und welche Risiken gibt es natürlich auch?
Also, was ist eine Testosteronersatztherapie oder oft spricht man auch einfach von einer Testosterontherapie? Und wie unterscheidet sich das auch von einem Testosteronmissbrauch oder wie unterscheidet sich das auch von Biohacking? Und ich würde sagen, da geht es vor allem bei der Therapie geht's um das Ziel. Also was ist das Ziel davon? Also weniger, was sind die Laborwerte, als was ist das Ziel? Und wenn das Ziel ist, durch die Zufuhr von Testosteron Lebensqualität wiederherzustellen, gewisse Symptome zu reduzieren, dann ist es definitiv eine Ersatztherapie. Wenn es darum geht, Testosteron zuzuführen, um ein gewisses Ziel zu erreichen, wie maximalen Muskelaufbau oder eine Vermehrung der roten Blutkörperchen für mehr Ausdauer, dann sprechen wir auf jeden Fall um Doping, ja, und nichts, was jetzt ärztlich begleitet. Also, wenn man es macht, dann trotzdem bitte mit einem Arzt, der da vielleicht ab und zu mal auf die Blutwerte schaut, der es einem nicht verschreibt, der ab und zu auf die Blutwerte schaut, das dazu gesagt. Aber dann, da sprechen wir jetzt nicht von einer ärztlichen oder von einer echten Ersatztherapie. Ja. Und jetzt im Bereich Biohacking, Longevity-Optimierung, da ist halt die Frage, dass du irgendwo dazwischen, und dann ist immer die Frage, okay, ist das jetzt noch Therapie oder ist das jetzt schon irgendwo Missbrauch? Und was ist da auch das Ziel davon? Und wenn du sagst, zum Beispiel bei dir jetzt, du bist jemand, der Longevity interessiert ist und Longevity ist ja zwei Sachen. Das ist ja einmal Lifespan, also wie alt werde ich, und Healthspan, wie gesund bin ich, während ich alt werde. So in diese Achse und dann sagt man alles, man will das ja möglichst rechteckig haben. Ne? So lange wie möglich, möglichst gesund sein. Und in deinem Fall würde ich jetzt sagen, die Studienlage, dass du durch eine Supplementierung länger lebst, die ist nicht stark. Es gibt keine Studie, die sich Männer angeschaut hat im unteren Drittel und was da passiert, ob die länger leben oder nicht. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass wenn du einen niedrigeren Wert hast und den erhöhst, dass dann deine Lebenserwartung wieder steigt. Und beim unteren Drittel könnte man sagen, okay, vielleicht hat das da auch einen Effekt auf deine Lifespan. Vielleicht. Auf jeden Fall keinen negativen Effekt. So. Auf die Healthspan, wenn du jetzt gewisse Symptome hast, wenn du dich vielleicht ein Typ 2 Diabetes möglicherweise entwickelst, wenn du vielleicht so ein bisschen müder bist, ein bisschen niedergeschlagener fühlst, dann könnte man aus der Longevity-Sicht sagen, okay, deine Healthspan, die ist noch nicht optimiert und wenn wir deinen Wert erhöhen, erhöhen wir sozusagen diese Healthspan, während du älter wirst. Also könnte man das rechtfertigen aus einer Longevity-Sicht, dass das eine Intervention ist, die einen positiven Effekt auf deine Langlebigkeit hat. So, genau. Wohingegen, um nochmal diesen Schritt zurück zum Missbrauch zu machen, da aus Longevity-Sicht auf die Lifespan keinen positiven Effekt, auf die Healthspan, wenn du schon gute Werte hast, dann fühlst du dich nicht zwingend besser. Und das sind auch tatsächlich erwiesene Effekte in Studien, dass wenn man gesunden Männern Testosteron gibt, dann verändern sich diese Themen Libido, Antrieb, Motivation, also diese ganzen Themen, die so an, oder auch Herz-Kreislauf-Gesundheit, das verbessert sich nicht. Was sich tatsächlich linear entwickelt mit der steigenden Testosteronwerte, ist natürlich die Muskelmasse, Muskelkraft, aber auch die Anzahl der roten Blutkörperchen. Und das ist auch eins der Themen, wo man aufpassen muss, was dann letztendlich auch Probleme machen kann, während man eine Ersatztherapie macht. So, das einmal zu differenzieren. Wie gesagt, dich würde ich jetzt erstmal verorten, eher in zwischen einer Therapie und einer Longevity-optimierenden Maßnahme, aber aus dem Bauch heraus, oder was nicht aus dem Bauch heraus, sondern basierend auf dem, was du berichtet hast und deinen Werten, würde ich sagen, dass das potenziell für dich eine Option sein könnte, das medikamentös zu machen. So, und wie sieht jetzt so eine Therapie letztendlich aus? Was wir machen wollen, ist das, dem Körper fehlende Hormone zuzuführen. Und da haben wir prinzipiell bei uns in der Dachregion zwei Wege. Das eine ist, wie du beschrieben hast, eine Salbe oder ein Gel. Das nennt sich dann transdermal, also durch Transdermis ist die Haut, durch die Haut hindurch, dann würdest du das Gel, die Salbe einmal am Tag auftragen, das Testosteron würde durch eine Trägersubstanz, eine alkoholische, in die Haut aufgenommen werden und dann von der Haut aus den Tag über im Blutkreislauf abgegeben werden. Der Vorteil darin wäre, gegenüber einer Injektion, wo wir gleich zu sprechen, dass diese Abgabe oder diese Testosteronwerte einer physiologischen Kurve gleichen würde. Das heißt, wir hatten ja vorhin beschrieben, bei einem gesunden Mann wird nachts am meisten Testosteron produziert. Wir haben morgens unseren Höhepunkt und über den Tagesverlauf fällt der Wert so 20-25%, um dann wieder über Nacht angestiegen, wieder anzusteigen. Und das würden wir imitieren, wenn du morgens immer das Gel aufträgst. Eine potenzielle Downside ist, du hast zwei Töchter zu Hause, wenn du das Gel aufgetragen hast, kannst du es nicht deine Tochter auf den Arm nehmen oder deine Partnerin umarmen, weil die Testosteronmenge, die da drin ist, die für dich super ist und dich in deinen physiologischen Bereich hebt, ist für eine Frau problematisch. Ja, und auch eine kleine Menge kann dann auch bei dieser Frau zu Problemen führen, sodass du da eben dir gut die Hände waschen müsstest, dich danach irgendwie dein T-Shirt anziehst und dann ist das auch sehr, sehr gut zu managen und führt auch nicht zu Problemen, wenn man da in der Lage ist, darauf zu achten. So, das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, über eine Spritze sich Testosteron zuzuführen. Da gibt es auch unterschiedliche Präparate, die damit zusammenhängen, wie lange das Testosteron haltbar ist im Körper. Da gibt es langwirksame Präparate, die lässt man typischerweise von einem Arzt injizieren, alle 3 Monate, ja, muss dann 4-mal im Jahr zum Arzt, um das spritzen zu lassen. Damit kommen manche Patienten gut zurecht, manche Patienten aber auch nicht, weil dann halt der Wert recht hoch ist und dann über eine Zeit auch eher wieder niedriger wird, kommen manche nicht gut damit zurecht. Aber es gibt auch kürzer wirksame Präparate, die man dann typischerweise alle ungefähr 7 Tage injiziert. Alle 7 Tage, also meistens wird damit angefangen, alle 7 Tage das zu injizieren und dann schaut man, wie gut kommt der Mann zurecht, weil auch bei allen 7 Tagen hast du ja gewisse Spiegelschwankungen. Du hast einmal einen Peak und dann fällt das ab über die nächsten 7 Tage, bevor du wieder diesen Peak setzt. Und je nachdem, wie man da selber drauf reagiert, kann es sein, dass man am Anfang des ersten Peaks hohe Werte hat und dann an so einen Überschuss leidet und dann beziehungsweise später in der Zeit einen relativen Mangel hat und dann an Symptomen des Mangels eher zu kämpfen hat, dass bei manchen Männern so diese Dosierung halbiert wird und dann alle 3,5 Tage appliziert wird, dass eben diese Peaks niedriger werden und diese Frequenz höher. Es gibt auch manche Männer, die sagen, boah, ich möchte diesen physiologischen Effekt imitieren, ich möchte das einmal jeden Tag injizieren mit ganz Mini-Dosierungen sozusagen. In unserer Erfahrung, von dem, was wir sehen mit unseren Kooperationsärzten, die allerwenigsten brauchen das, also die allerwenigsten profitieren davon, das einmal am Tag zu machen, sondern bei den allermeisten reicht es irgendwie, wenn man es mit der Spritze macht, alle 7 Tage beziehungsweise alle 3,5 Tage und kommt damit sehr, sehr gut zurecht. Was ich noch, schlagen wir zum Microdosing. Ja, und zwar, wenn wir jetzt mal über das Gel nachdenken, es gibt Männer, die sagen, okay, ich habe eigentlich einen ganz guten Wert, so jetzt unteren Drittel und normalerweise mit einem Gel startet man mit 2 Hüben, ja?
Genau.
Und dann, ich habe ja einen ganz guten Wert, fange ich mal mit 1 Hub an. So, und das Paradoxe ist dann, du setzt den Hub mit einer halben Dosierung, du hast dadurch negative Rückkopplung auf deine eigene Achse, die eigene Produktion fährt runter und du addierst quasi von außen nur wenig dazu, dass du dann theoretisch unter einer Therapie niedrigere Werte haben könntest, als du davor hattest. Ja. Das heißt, für dich wäre es paradox zu sagen, ich fange jetzt aber nur mit 1 Hub an, sondern bei jemandem wie dir müsste man, das müsste der Arzt natürlich nochmal erklären, überlegen, okay, müssen wir vielleicht, wenn wir mit dem Gel anfangen, sogar ein bisschen höher anfangen, weil du hast ja eigentlich schon okay Werte, die aber nicht ausreichen für dich und müssten dann den Wert direkt anheben mit einer etwas höheren Startdosierung. Genau, die meisten würden trotzdem mit 2 Hüben anfangen, aber so dieses Paradoxe zu denken, ich habe schon okay Werte, ich nehme jetzt nur ein bisschen dazu, um dann sozusagen das oben drauf zu addieren. Ja. So funktioniert das nicht, weil du halt durch das Externe auch nochmal negative Rückkopplung haben kannst.
Super wichtiger Punkt, ne?
Genau, also das und deswegen.
Spricht auch für die Begleitung durch Expertin.
Genau, deswegen, ich habe das jetzt hier so erklärt, das ist nicht für jede Person zutreffend, aber das soll einfach unterstreichen, wie wichtig es ist, dass man eben einen Experten, Expertin hat, der diese Therapieentscheidung trifft und der auch dann aber im Verlauf nochmal schaut, okay, wie haben sich die Werte verändert? Wie fühlst du dich mit diesen Werten? Was müssen wir vielleicht auch in der Therapie ändern?
Mega.
Okay, also zusammengefasst würdest du sagen, Thorn für dich grundsätzlich möglich, ne? Vorstellbar, in ärztlicher Begleitung. Komm nicht auf die dumme Idee zum Microdosen, weil hier wird es auf jeden Fall backfiren.
Potenziell, ja.
Potenziell. Du scheinst eine Abneigung gegen Spritzen zu haben. Deswegen ist eine Salbe ein potenzielles Mittel. Da hätte ich 2 Fragen. Was kostet so eine Salbe? Und wie lange würde ich diese Salbe anwenden?
Also, gute Frage zum Preis. Ja, Grundsätzlich ist es so, dass Testosteron ist ein günstiges Präparat. Es gibt keinen relevanten Patentschutz. Die Präparate sind günstig. Die Injektionspräparate, da sprechen wir von 15 bis 20 Euro monatlicher Kosten. Bei den Gels sprechen wir zwischen 60 bis 80 Euro monatlichen Kosten. Also nichts. Ja, also ist auch Geld. Aber überschaubar, wenn man es vergleicht mit anderen Medikationen. Jetzt GLP-1-Rezeptoragonisten ja recht teuer noch. Weil
was übrigens alternativ mein Plan B ist.
Auch Microdosing, haben wir schon drüber gesprochen. Ne?
Ja.
Wollen wir auch eine Folge zu machen. Peptide, heißt das Thema. Ja.
Ja. Und dann das Thema Arztgespräche, die müssen ja auch bezahlt werden, je nachdem, wo man das Ganze macht. Also bei uns, unsere Kooperationsärzte, die rechnen ab nach der Gebührenordnung für Ärzte, sodass so ein Arztgespräch zwischen 90 bis 100 Euro kostet, das aber dann auch 30 Minuten über Videosprechstunden, das Erstgespräch und die Folgegespräche, das sind meistens so 15 Minuten, die kosten dann so um die 70 Euro, sodass das alle 3 bis 6 Monate im Verlauf dann erfolgen muss. Das heißt, dann hat man, wenn es alle, sagen wir, 6 Monate ist, dann 70 Euro alle 6 Monate, also 140 Euro für Arztgespräche noch im Jahr und dann für die Labortestung, je nachdem, wo man es macht, auch nochmal so 150 Euro bis 200 Euro im Jahr, das dann noch on top kommt und dann je nach Präparat, dass man so zwischen 700 bis 1000 Euro im Jahr ungefähr landet.
Okay,
so.
Super.
Und wie lange muss man das jetzt machen? Es kommt drauf an, ja.
Dann soll ich jetzt machen?
Bei dir, also ist auch schwierig von vornherein zu sagen. Ich glaube, was man grundsätzlich denken sollte, ist, so eine Ersatztherapie ist was ich über einen längeren Zeitraum mache. Das ist nichts, was ich jetzt für 2, 3 Monate mache und dann nicht mehr mache, sondern das ist was, wenn ich mich dafür entscheide, dann mache ich das über einen längeren Zeitraum. Kann natürlich bedeuten, dass man nach 2, 3 Jahren sagt, okay, Körperfett ist super, Muskulatur hat sich aufgebaut, Stress ist nicht mehr so da, die Kinder sind was älter, ich schlafe wirklich meine 8 Stunden. Dann kann man sagen, okay, wir versuchen das Ganze jetzt mal ausschleichen zu lassen. Nicht von einem Tag auf den nächsten komplett beenden, weil dein Körper hat sich daran gewöhnt, dass von außen was kommt und der produziert noch nicht selber genug. Das heißt, du müsstest das langsam ausschleichen lassen, dass der Körper wieder die eigene Produktion hochfahren kann. Das müsstest du dann machen, aber so grundsätzlich zu überlegen, so 2, 3 Jahre und das dann nochmal versuchen auszuschleichen, das könnte ein gangbarer Weg sein.
Mega. 2, 3 Jahre. Okay.
Thoran sucht Quickfixes.
Ne, also ich meine, der Effekt, der kommt sofort. Okay. Beziehungsweise der Effekt, das ist auch wieder zu plakativ gesagt, der Effekt, da wurde sich auch schon in sehr vielen Studien angeschaut, eine Ersatztherapie, auch wenn sie jetzt en vogue ist, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Ne? Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Studien, es gibt viele Metastudien und eine, die schauen wir uns immer ganz gerne an, die stellt so dar, wie die Effekte sich über die Zeit aufbauen. Und was du in den ersten 3, 4 Wochen hast, ist das Thema Antrieb, Motivation, dass das eben wieder da ist, Libido wieder stärker wird. Ja. Nach so 3 bis 4 Monaten hast du eine Veränderung der Blutfette. Ja?
Okay.
Also auch da bei dir interessant, wie sich die verändern würden. Häufig kann das LDL runtergehen, das HDL, das gute Cholesterin eher nach oben gehen. Und so diesen Effekt auf die Körperkomposition, auf die Muskelmasse versus Fettmasse, das kommt so nach einem halben Jahr und ist da merkbar. Aber dass du was spürst nach 3, 4 Monaten, aber dann die restlichen Effekte der Körperkomposition, das dauert ein bisschen länger. Ich glaube, nach 9 Monaten gibt es dann die ersten Effekte auf die Knochendichte beispielsweise, weil das eben länger dauert.
Okay. Ja, cool. Dann, um es dann für meine Community zu übersetzen, ne, so nach ein paar Wochen hat man so die ersten Effekte, dann nach 6 Monaten habe ich dann das, was ich mir vielleicht erwünsche, aber man muss es trotzdem 2, 3 Jahre machen, um quasi diesen Erfolg zu konservieren im Körper und dann idealerweise langsam auslaufen lassen. Das heißt, von den Kosten, die du sprichst, spricht man hier trotzdem von, in Anführungsstrichen, 3 Jahren, ne, ungefähr 700 bis 1000 Euro, die man investiert.
Genau, richtig. Während du unter der Therapie bist, hast du halt die Kosten für das Präparat selber. Wenn du jetzt privat versichert bist und deine Privatversicherung das übernimmt und in allermeisten Fällen tut sie das, weil es eine GOE-Rechnung ist und weil der Arzt eine Indikation gesehen hat und weil es jetzt auch nicht für die Versicherung so teuer ist. Aber wenn du selber zahlst, dann sind das ungefähr die Kosten, die du da zu tragen hast. Also so 70 bis 100 Euro im Monat so runtergerechnet ungefähr.
Cool. Ja, stark. Jetzt mit Blick auf die Zeit, ne, es war ein großer Ride, viel gelernt. Gibt es noch vielleicht irgendwie aus deiner Sicht irgendwie 3 wichtige Takeaways, die nochmal Leute mitnehmen sollten oder vielleicht so 3 Geheimnisse?
Die 3 Geheimnisse zur Männerhormongesundheit, wenn ihr bisher gehört habt.
Also wer bisher zugehört hat, der wird, glaube ich, dann die meisten Sachen auch wiedererkennen, aber ich unterstreiche es nochmal gerne. So, das Erste ist, Testosteron ist wichtig für uns Männer. Ich meine, wir sitzen jetzt hier in einem Gym, ja, wir unterstreichen gerade das Thema, Testosteron ist wichtig für Muskulatur, aber wir hätten auch genauso gut in einem Office sitzen können, ja, weil Testosteron auch wichtig ist für mentalen Fokus, für unsere Konzentration, für unseren Antrieb, unsere Motivation. Also Testosteron ist wichtig, nicht nur für Sex, nicht nur für Muskeln, sondern für uns und unsere Gesundheit im Allgemeinen. Das ist der erste Takeaway. Das zweite ist, kennt eure Baseline. Ja, wir haben jetzt viel über Testosteron gesprochen und die Werte, die ihr kennen sollt, messt die einmal und wenn ihr euch schon mal pieksen lasst, dann messt auch andere Blutwerte, die wichtig sind für eure Gesundheit und ihr habt ja hier sicher im Podcast schon ganz oft über diese Werte gesprochen, aber genau, geht zum Arzt, messt eure Baseline und wisst, wo ihr steht. Und als drittes, ja, optimiert eure Werte, ja, eher im oberen Drittel ist besser als im unteren für die allermeisten, tut, was ihr könnt, um die zu optimieren. Vor allem durch den Lebensstil, achtet auf eine gute Körperkomposition, schlaft ausreichend, ernährt euch gesund. Aber wenn das alles nicht reicht, habt auch keine Angst, mit einem Arzt, mit einer Ärztin darüber zu sprechen, ob es Möglichkeiten gibt, euch auch dabei zu unterstützen.
Hammer, vielen Dank. Männer, Hormongesundheit in a nutshell. Vielen Dank, es war eine tolle Reise durch den männlichen Körper. Ich glaube, es wird richtig deutlich, wie alle Säulen zusammenhängen und was man irgendwie tun kann. Deswegen danken wir dir, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Und wir sagen zum Abschluss gerne, stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.